Teilnehmer bitte sprechen.
Genau, heute wollen wir endlich über die neue Kosmogonie von Stanislaw Lem, jetzt habe ich es, sprechen. Ich habe es tatsächlich geschafft, es zu lesen.
Super.
Ja.
Ja, ich habe es zweimal gelesen, heute habe ich noch ein paar Anmerkungen auf meinem Exemplar dazu geschrieben. Aber dazwischen habe ich also eine lange Pause, sodass es so ganz 100% im Kopfe nicht mehr ist. Aber eigentlich noch genug. Also jedenfalls, wenn man sich nicht vornimmt, also sozusagen so alles auswendig gekonnt zu haben.
Ja, nee, also auswendig.
Stück für Stück finde ich
gut. Auswendig habe ich es auch nicht. Was mir im Nachgang so aufgefallen ist, dass ganz schön wenig Personen auftreten. Also in Summe sind es wohl 3 oder 4.
Oder eben Milliarden, also
oder, unzählige. Genau. Oder unendlich viele, genau. Also, ja. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass da drinnen
eine. Klaus ist nicht mehr da.
Na doch, der kommt schon wieder. Da ist er wieder. Das ist so. Ja.
Sollte ich mein Bild ausmachen, dann hätte man vielleicht weniger. Datenleitung.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie so das Problem.
Skype hat sich wieder verabschiedet.
Ja.
Mir gerne.
Sonst, ja. Falls man also mal den Text teilen wollen würde, dann kann ich das ja wieder dazu schalten. Dann könnte man hier auch den Text.
Genau. Oder so. Ich hatte gerade gesagt, was mir so im Nachgang so aufgefallen ist, dass relativ wenig Personen auftreten. Also,
ja.
Und auf der anderen Seite hatte Andreas dann sofort richtigerweise eingewandt, na Moment, also das sind ja eigentlich Milliarden, die hier auftreten. Also ganz so wenig sind sie dann doch nicht, ne?
Naja, du hast recht, dass die ganze Geschichte hat eigentlich nur ein einziges Handlungsereignis. Es gibt in der ganzen Geschichte nämlich der Vortrag dieses Alfred Tester.
Das genau.
Ja, und mehr nicht. Tatsächlich. Also es gibt nur ein einziges Handlungsereignis. Also er hat das halt in so eine Form gepackt, damit er, also das ist eben wirklich interessant, damit er den fiktionalen Charakter unterstreichen kann. Und erst wenn man, das finde ich das besonders gelungen an dieser Geschichte. Vielleicht sollten wir für den Fall, dass jemand zuhören will, kurz sagen, worum es in der Geschichte, was das ist für eine Geschichte und worum es da geht.
Genau, damit wollte ich kurz einsteigen. Also überschrieben ist das Ganze, der Alfred Tester ist offensichtlich ein Forscher, also denn er hat einen Nobelpreis bekommen und diese Geschichte, die der Stanislaw Lem hier schreibt, das ist quasi, es ist in der Form einer abgedruckten Rede, die er eben, dieser Alfred Tester, quasi dort ja vor diesem, bei der Entgegennahme des Nobelpreises hält.
Genau, und da kann man schon sagen, das Ganze kommt aus einem Buch, aus Nacht und Schimmel, in der das im Grunde aus lauter Rezensionen nicht geschriebener Bücher besteht.
Ach so, nicht? Ah, okay.
Nicht, das ist der Witz, dass also hier Bücher, also es gibt ja einmal so dieses, wie redet man über Bücher, die man nicht gelesen hat, ne? Und hier ist sozusagen, wie rezensiert man Bücher, die nie geschrieben wurden, ne? So, ja. Das ist sozusagen nochmal eben so dieser Thrill, mit dem er sozusagen die Fiktion umgibt, um ihr so einen Dreh von Glaubwürdigkeit, von Realität zu verleihen.
Ja, eben nicht, sondern genau im Gegenteil, Andreas. Es ist ja genau das Gegenteil. Es soll ja jeder Realitätsbezug auf diese Weise zerstört werden. Darum geht's ja. Und das ist ja der Grund, gerade auch im Sinne dieser Rede. Erst dann kann man es wieder ernst nehmen. Das ist
genau.
Ja
genau. Aber der Drive geht erstmal sozusagen so, wie das bei Arthur Gordon Pym ist, nicht? Da gibt es also einen, der ein Manuskript gefunden hat, das er dann weiter diktiert oder gibt an jemanden anders und so weiter, bis dann zum Schluss der werte Leser. Und das ist eigentlich in dieser normalen Gothic Story sozusagen so dazu da, also Unwahrscheinliches glaubhafter oder realer zu machen. Ne? Genau. Weil die normale Geister. Und hier benutzt er das, um das dann kippen zu lassen.
Ne? Genau, das ist eigentlich.
Klaus, ich gebe dir da genau recht. Ne?
Aber das passiert unmerklich. Also ich habe gemerkt, also am Anfang kommt man noch so, okay, ja, gut, also das stellt er sich so vor. Und dann kommt man zu so einem Punkt in der Geschichte, wo man sagt, naja, so ganz, also es ist schön hergeleitet, also man kann dem Gedanken folgen und denkt, ja, eigentlich, also ich kann mir vorstellen, dass es so ist. Ja, also ich, an irgendeinem Punkt kommt man dann so hin und sagt, na gut, das stimmt, also könnte also ich mir vorstellen.
Vielleicht noch kurz erläutern, also damit für den Fall, dass jemand zuhört, damit nicht nur, also worum geht es? Geht Alfred Tester ist eine fiktive Figur, es ist ein Physiker, der einen Nobelpreis erhält für eine physikalische Theorie, die er aufgestellt hat. So ist die Idee und die Geschichte handelt eben von einem Vortrag, in einem Dankesvortrag. Und in diesem Vortrag erläutert er seine Theorie. Also er hat eine Theorie über die Erschaffung des Universums aufgestellt. Und zwar eine Kosmogonie. Also Kosmogonie heißt hier die Weltwerdung. Oder so könnte man, wie könnte man Kosmogonie übersetzen? Weltwerdung. So
Weltschöpfung, Weltwerdung. Also
ja, man kennt ja
Kosmologie, also die Rede über den Kosmos.
Das ist ja eben, genau, das ist ja keine Schöpfung. Eine Schöpfung hieß ja ein Akt oder ein Akt der Zeugung oder so etwas. Schöpfung eben nicht. Eben keine Schöpfung, sondern Werdung.
Okay, ja. Werdung, ich bin einverstanden, weil auch bei Hesiod, der Kosmogonie von Hesiod, eben auch dieser aktive Bestandteil erst nach der Werdung eigentlich eintritt, nach dem ersten, also nachdem das Chaos da ist, ne? Vorher ist das nichts, dann kommt das Chaos und dann wird es im Grunde fassbar. Also die ersten Unterscheidungen sind getroffen. Ne?
Und, genau. Also was erklärt er, wie erläutert er das? Er erläutert in dieser Dankesrede, erläutert er nun, dass, wie er auf diese neue Kosmogonie gekommen ist, und zwar aufgrund einer Schrift eines genauso fiktiven Philosophen, nämlich Aristide Archeropoulos, den er als einen griechischen Philosophen vorstellt, der natürlich diese fiktive Figur ist natürlich kein antiker griechischer Philosoph, sondern natürlich ein moderner, aber es ist natürlich kein, die Anspielung ist natürlich klar, es ist eine Anspielung auf die antike griechische Naturphilosophie, indem er einen modernen Philosophen als Gebärsmann heranzieht. Ja, tschüss. Ja, da kannst du durchgehen. Ja, die Kamera ist aus. Indem er einen Gebärsmann heranzieht, nämlich diesen Aristide Archeropoulos, der in einer eben genauso fiktiven Schrift auf spekulative Weise eben diese neue Kosmogonie erstellt hat, aber eben als philosophische Spekulation und nicht als physikalisch überprüfbare oder physikalisch betreibbare Forschung, sondern eben nur als spekulative Theorie, von der wiederum, und das ist auch wichtig, von der wiederum, so geht es aus diesem Vortrag hervor, von der wiederum auch die Annahme zulässig ist, dass dieser Aristide Archeropoulos sie vielleicht selber gar nicht ernst gemeint hat. Zumindest ist das nicht ganz geklärt. Hat er das eigentlich selber ernst gemeint? Jedenfalls, so geht das aus dem Vortrag hervor, ist dieser Aristide Archeropoulos selbst nie bekannt geworden, sondern er war eigentlich nur ein unbekannter Gelehrter geblieben, der ja irgendein akademischer Wurzelsepp, der eben in seinem stillen Kämmerlein gesessen hat und sich diese Theorie ausgedacht hat, die dann sozusagen bei einem Verleger drucken konnte. So erzählt das dieser Alfred Tester und über irgendeinen Buchhändler ist er dann an diese Schrift gekommen und hat diese dann zum Anlass genommen, diese Schrift, dann daraus eine physikalische Theorie zu konzipieren, und er trägt vor, wie sie beschaffen ist, diese Theorie.
Da ist auch die ganze Heldengeschichte von Entdeckern und genialen Entwerfern so mit drin, die dann erst dann sozusagen überhaupt nicht bekannt sind, dann, wenn sie bekannt, insofern sie bekannt werden, sind sie dann verspottet, sie sind dann also Narren, sie sind also werden nicht ernst genommen, und bis das dann soweit ist, dass das also dann eben den Nobelpreis kriegt, nicht, sind eben unglaublich viele ja quasi märchenhafte Schritte zu vollziehen, auf die er dann auch im Laufe der Zeit immer wieder anspielt, nicht, dass also eben diese ein gewaltiger Umsturz, wie er jetzt also mit dieser Rede endgültig dokumentiert wird, eben sich nicht sozusagen durch die Idee alleine durchsetzt, sondern dass da also vieles zu leisten ist, nicht? Und
das ist auch wichtig, dass für den Fall, dass noch jemand zuhören sollte, das ist wichtig, dass dieser Alfred Tester eben, also dass er einen Nobelpreis bekommt für natürlich für eine Physik, für diese Theorie, die er entwickelt hat und die natürlich das ganze Weltbild der Physik umwirft. Das ist wichtig daran. Die das Ganze, die er sozusagen ja ein Umwerfen, diese neue Kosmogonie ist ja im wahrsten Sinne des Wortes umwerfend.
Ja, genau. Also und das Interessante ist, dass dieser Aristides Archeropoulos sein Gedankenkonstrukt sozusagen aus Gründen ja selber auch wieder in, als Roman irgendwie veröffentlicht hat. Also das hat er jetzt nicht hat nicht draufgeschrieben irgendwie. Sozusagen, es war von außen nicht als wissenschaftliches Werk zu erkennen, sondern er hat das selber als Roman, so habe ich es zumindest gelesen, verstanden.
Es ist auf eine Weise, sozusagen die Umstände der Publikation sind auf eine Weise beschaffen, dass man eben vermuten kann, er hat es vielleicht selber gar nicht ernst genommen.
Ja, genau. Und
das ist ja das Interessante bei diesem Stanislaw Lem, dass er das für seine eigene Kurzgeschichte, also in dem Fall also hier die diese Rede, dass er das ja auch so, das ist ja rein selbstbezüglich. Das ist ja genau der Selbstreferenz, so findet der Stanislaw Lem einen selbstbezüglichen Dreh, den selbstreferenziellen Dreh, dass er nämlich genau diese Annahme, dass das vielleicht alles gar nicht so ernst gemeint ist, eben für diese Theorie in Anspruch nimmt, die sich da der Stanislaw Lem ausgedacht hat, lässt sie allerdings von fiktiven Figuren vortragen, und womit Rossmann eindeutig den fiktiven Charakter entnehmen kann und gleichzeitig, und das ist eben genau das Fantastische daran, dass einen die Fiktion gar nicht mehr überzeugt, weil man ganz ernsthaft anfängt, darüber nachzudenken, ob das nicht vielleicht stimmen könnte. Das hat man übrigens, wir hatten hier beim Trialog Marburg, hatten wir diese neue Kosmogonie, haben wir daraus eine Vorlesung gemacht, also ich habe mich hingesetzt und habe das vorgelesen, wie man das in so einer mittelalterlichen Vorlesung gemacht hatte, vorlesen und kommentieren, und es war wirklich ganz eindeutig erkennbar, Leute haben ganz fasziniert zugehört und tatsächlich, sie haben natürlich den fiktiven Charakter dieser Geschichte sofort bemerkt, aber nach einer Weile fingen die Leute ganz ernst und ganz sachlich, die logischen Zusammenhänge zu diskutieren, als wenn es sich um eine ernst gemeinte Hypothese handelt.
Darauf mag das helfen, dass eben diese seltsame Unabsichtlichkeit, dieses sich selber nicht ernst nehmen, versichert ja einen wesentlichen Punkt wissenschaftlichen Arbeitens, nicht? Die Loslösung vom Subjekt, nicht? Das heißt, in dem Moment, wo der Wissenschaftler sich nicht ernst nimmt, dafür aber seine Fiktion, ne? Genau. Die ja zunächst erstmal im Grunde eine Annahme über die Realität ist, ne?
Ja.
So, oder sein kann. Ne? So, ja. Und das ist ja gerade dieses objektivierende Moment, nicht? Also in dem Moment, wo er sozusagen subjektiver ist, als man das sozusagen, also selbst einem Dichter sozusagen zu billigen würde, ne? Nämlich, ich schreibe was und das ist so, wie soll ich sagen, so persönlich. Das entgleitet mir als Person sogar, nicht? Also ich schreibe das und ich in dem Moment distanziere ich mich, weil ich genau weiß, dass ich da nur fabuliere, Wolkenkuckucksheim und so weiter, nicht? Und
ja,
da wird es wieder was rechnen.
Es ist genau das, es ist reine Selbstdistanzierung, ganz genau. Es ist reine Selbstdistanzierung, die eben zwei Betrachtungsweisen aufwirft, nämlich die zwei völlig legitim sind, nämlich einerseits muss man nicht ernst nehmen und zwar andererseits doch, kann man aber ernst nehmen.
Gerade dadurch muss man es ernst nehmen.
Genau, ja. Dadurch. Und dadurch wird der fantastische Gehalt, den das Ganze hat, also die Kosmogonie, also die Weltwerdung oder so, dieser fantastische Gehalt, der wird auf einmal als eine reale Möglichkeit, den kann man, also das haben wir, ich weiß noch, das Apel, also sofort ganz an, Apel fing hier beim Trialog Marburg, fing sofort ganz engagiert an, sich damit zu beschäftigen. Der Apel, du ist ja schon gut, es ist doch nur eine Geschichte.
Weil ja, aber das meine ich.
Man so Sätze wie so ganz überzeugt es mich aber nicht, meinte er so. Ich weiß es noch, wo ich dann sagte, aber ist doch gut, es ist doch nur eine Geschichte. Aber vielleicht sollte man kurz noch erklären, was er da erklärt, also über die Weltwerdung. Also das Wichtige ist, dass Alfred Tester, also dieser Physiker, dass der eben sagt, wir haben gar nicht das Problem, dass wir sozusagen, wenn wir über die Weltentstehung nachdenken, wir haben eigentlich gar nicht das Problem, dass wir Theologie und also Physik und Metaphysik gegeneinander stellen müssten. Warum nämlich, sagt er, das erklärt er. Er sagt, die Physiker akzeptieren nämlich dieses transzendente Schema der Metaphysik. Sie wählen immer nur die andere Seite. Da, wo also der Metaphysiker also beispielsweise annimmt, wenn es um die Welterzeugung geht, also Gott habe die Welt erschaffen, dann gehen die Physiker hin und wählen nur die andere Seite, nämlich einer hat die Welt erschaffen, so wie die Metaphysiker, dann sagen die Physiker, keiner hat die Welt erschaffen, dann sagen sie, die Metaphysiker wählen dann und sagen, die Welt wurde in einem Akt erschaffen, dann wählen die Physiker nur die andere Seite und sagen, sie wurde in einem Prozess, also in einem Schaffungsprozess entstanden, also in einer Evolution. Wenn die Metaphysiker den Standpunkt wählen, dass die Welt schnell geschaffen worden ist, also in 7 Tagen, dann wählen die Physiker nur die andere Seite und sagen, nö, die ist in einem langen Zeitraum entstanden. Wenn die Metaphysiker sagen, der Schaffung, das war eine Kreation, also etwas Künstliches, also eine künstliche Erzeugung, also durch einen Schöpferwillen, also es war durch einen Willen, geschaffen, dann sagen die, es ist also ein Wille im Spiel, nämlich der Wille Gottes, dann sagen die die Physiker nur die andere Seite und sagen, ohne Willen, also blind, ne? Und so weiter. Also, und der Alpha Tester versucht uns zu erklären, dass die Physiker eigentlich dadurch, dass sie nur die andere Seite wählen, zwar eine ganze Menge an Wissbarem hervorbringen können, also sie können dann sehr wohl die Naturgesetze beschreiben, das können die Metaphysiker nicht, aber die Physiker kommen an eine Erklärungsgrenze. Sie kommen an eine Erklärungsgrenze, weil sie nämlich im Prinzip mit den Metaphysikern mehr gemeinsam haben, als sie es zugeben würden oder zugeben wollen. Nämlich, sie wählen nur die andere Seite, aber sie setzen das Schema nicht außer Kraft. Und genau das
ist als ihr anderes immer präsent.
Genau, ganz genau. Sie wählen nur genau. Ne? Und genau das tut der Alfred Tester, indem er sagt, Physik und Metaphysik sind für ihn nicht zwei verschiedene, sind für ihn nicht zwei Seiten einer Unterscheidung, sondern die kommen durch eine Unterscheidung beide auf dieselbe Seite. Und auf die andere Seite setzt er eben eine andere Art der Betrachtung, indem er sagt, genau diese Unterscheidung nicht zu akzeptieren. Also beispielsweise die Unterscheidung zwischen, diese Unterscheidung, dass es einen Schöpfer gab. Ne? Er sagt, es waren viele. Und zwar die
Zivilisationen der Evolution seit dem Urknall sozusagen.
Genau. Er sagt nämlich, und das finde ich das toll, und das ist auch sehr ernst gemeint übrigens, da hat der Stanislav Lem, da hat er einen sehr klugen Gedanken. Er erklärt das ja so, dass er sagt, wir gehen von den beobachtbaren Tatsachen aus. Auch dann, wenn sie sich widersprechen. Nämlich eine beobachtbare Tatsache ist, dass es Milliarden von Galaxien gibt, und daraus kann man, ohne sich irgendeinen Zwang anzutun, die Schlussfolgerung ziehen, dass es Millionen, vielleicht aber Millionen von Zivilisationen geben muss. Es wäre ja
er nimmt noch was Wichtiges dazu. Er redet eben nicht nur von der unglaublichen Anzahl und dem unglaublichen Raum, sondern eben auch von der unglaublichen Dauer. Nicht? Das sind ja Milliarden Jahre auch. Und in diesen Jahren, nicht? Also wenn wir das so rechnen auf unsere kurze Existenz, nicht? Nach dem Befunden der Wissenschaft, nicht? Dann sagt er, ja, aber das ist ja so winziger Zeitraum auf das hin, was das Weltall alles schon durchgemacht hat. Wieso soll da nicht sozusagen Generation auf Generation auf Generation gefolgt sein?
Ja. Nicht? Er sagt, die beobachtbaren Tatsachen, einerseits hat man also eine irre Vielzahl von Galaxien und daraus kann man ohne weiteres schließen, dass es sozusagen das Weltall, der Kosmos ist bevölkert mit Zivilisationen auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben die Radioteleskope in den Himmel und dann müsste man doch eigentlich auch was hören, also wenn sie denn ja auch sehr präzise Messinstrumente haben, mit denen sie das All abhören.
Das berühmte Schweigen des Weltalls.
Genau, aber sie hören nichts. Sie hören überhaupt nichts. Und das sind die beobachtbaren Tatsachen, die schließen sich gegenseitig aus. Also wenn es da oben von Zivilisationen wimmelt, müsste man etwas hören, aber genau das tut es nicht. Und er sagt nun, das ist wichtig, es ist nicht so, dass da Irrtum im Spiel ist in beider Hinsicht, sondern im Gegenteil, das stimmt beides. Also man hört nichts und der Kosmos ist überbevölkert mit Zivilisationen. Und dann erklärt er, wie kommt das zustande? Und dann kommt er eben auf diesen wunderbaren Dreh, den finde ich ganz, ganz großartig, dass Silenzi, Silentium Universi, ne?
Das Schweigen des Universums ist eine bewusste Entscheidung.
Und er sagt nun, und das ist der Witz an dieser Geschichte, und das erklärt er dann, der Witz ist, dieses Schweigen, also dass man, die Tatsache, dass man nichts hört, das ist der Hinweis darauf, dass sie da sind. Sie sind schon da. Das Schweigen ist sozusagen ein Evolutionsergebnis. Das Schweigen des Weltalls, das Schweigen des Universums ist eine auf die Tatsache hin ausgerichtete Naturerscheinung, die entstehen musste, weil vorher die Zivilisationen sozusagen mit ihren je verschiedenen Physiken übereinander hergefallen sind.
Ja, genau. Also eine Art von Physik macht die andere praktisch unmöglich, nicht? Also es gibt eben unterschiedliche Paradigmen, die auch realisiert sein, nicht? Und die sich aber gegenseitig ausschlössen oder mindestens befehdeten oder zu unerwünschten Interferenzen neigen, was auch immer. Mhm. Und das also aus dieser Erfahrung heraus, die erstmal sozusagen gesagt haben, nee, Abstand der Welten, nicht so.
Genau, und, wir müssen uns voreinander sozusagen verstecken, damit wir sozusagen leben können. So
habe genau, ich das. Damit wir uns
genau. Leben. Genau. Wobei, ich finde, da steckt auch noch ein Dreh hinter, den ich jetzt jedenfalls für ziemlich kostbar halte, weil die Wissenschaftler hier unsere, nicht, die gucken ja ins Weltall und die gucken ins All, überhaupt ins All, also auch in Mikrokosmos, überall, sie gucken überall hin und tatsächlich, sie empfangen ja unglaublich viel. Nicht? Und wenn man dann sagt, den Dreh macht, dass also die Sprache der anderen Zivilisationen das All ist, insofern als sie das All ja bewirtschaften, das ist ja dann, kommt dann ja noch, nicht? Dass also sie das All bearbeiten und dass man also alle Widersprüche in der Physik, die man heute hat, liegt daran, dass sie es noch nicht zu Ende bearbeitet genau. und beackert haben. Aber genau. Das heißt also, das Weltall ist die, sagen wir mal so, unbewusste oder die als Resultante, als Spur, die Sprache all dieser Zivilisationen, da brauchen die sich eigentlich nicht zu äußern, weil wir müssen sie nur lesen lernen. Aber andererseits äußern sie sich nicht sozusagen so, hallo ihr da unten auf der Erde oder ihr da hinten auf der Erde, weil das dann wiederum in diesen Clash der Paradigmen hervorrufen würde. So ungefähr habe ich mir das zurechtgelegt.
Mhm. Ja, genau.
Ne? Ja. Aber das Wichtige ist, dass also eben das anthropische Prinzip, also dass das Weltall sich darauf hinrichtet, uns möglich zu machen, eben alle anderen auch, ne? So, dass das aber auch wieder als eine bewusste Technik, nicht? All dieser anderen gesehen werden soll. Ne? Das ist dann, das finde ich, da ist sozusagen in jeder beobachtbaren Tatsache, in jedem Gesetz, was herauszufinden ist, steckt also ein Gesetzgeber, aber die Art dieses Gesetzgebers ist eben sehr speziell, nicht? Ein verborgener, eine von Milliarden verborgenen Zivilisationen, so ungefähr.
Wichtig ist eben der Satz in dieser Rede von diesem Alpha-Tester, wichtig ist der Satz, dass Weltall oder der Kosmos verfügt über Bewirker, also in der Systemtheorie sagt man eben Beobachter. Ne? Also es geschieht durch Beobachter. Und aus diesem Grunde kann man diese Unterscheidung von natürlichen Phänomenen und künstlichen nicht mehr nehmen. Ne? Das leuchtet mir auch an, diese Unterscheidung von künstlich und natürlich.
Und ganz am Anfang ist ja dieses in seinem Buch die Welt als Spiel und Verschwörung. Ne? Und da steckt Spieltheorie dahinter und Spieltheorie ist eben eine Theorie, die kreiert Situationen, die zu Entscheidungen tendieren, in denen Entscheidungen möglich werden, aber die also von einer interdependenten Entscheidungsfindung auch geprägt sind, so gesagt, nicht? Und damit hat er im Grunde schon gleich am Anfang diesen Bewirkermodus eingeführt, nicht? Mhm. Und eben Verschwörung im Sinne dieser Weltverschwörung, nicht? sie ist eben die Verschwörung der Welt, nicht? Und das, da finde ich dann nochmal, wenn wir jetzt also da von den Zivilisationen uns lösen, dass das also so Typen sind wie wir, kann man auch sagen, die Dinge selbst sind diese Zivilisationen. Nicht? Man muss ja, man kann ja also davon ausgehen, dass es also gar nicht alles so organisch abläuft. Man kann von diversen Maschinen ausgehen, also es gibt ja Robotermärchen da bei Lem, und man kann von allen möglichen, die alle möglichen Formen annehmen können, das findet man auch bei Lem und so weiter, nicht? Also sie letztendlich ist der zivilisatorische Gegenspieler des Menschen, und deswegen auch ist der Mensch nicht einsam, weil das All selber in seiner unglaublichen Vielfalt hintergründigen Verschworenheit der Gegenspieler des Menschen, nicht? Und auch eben in seiner Verborgenheit, nicht? In dem Moment, in dem es sich uns entzieht. Habe ich klar gesagt? Ja, ne?
Mhm.
Ja. Also da ist dann Solaris sogar noch mit drin, also weil das ja im Grunde so sozusagen so die unbegreiflich uns durchwaltende, uns begegnende Welt eben auch ist, nicht so, das genau. Ja.
Frank, was hat dich am meisten an dieser Geschichte beeindruckt?
Also was mich am meisten beeindruckt hat, war sozusagen die Umkehrung, also von dem Gedanken, dass es sowas wie Naturgesetze gibt, und dass sich das sozusagen umkehrt in etwas, dass man sagt, na gut, also so nach dem Motto, jetzt vielleicht wie wenn man jetzt eine Modelleisenbahn bauen würde oder sowas, also dass sozusagen genau das Weltall und die, also vor allem die Naturgesetze und diese ganzen, was wir eigentlich für sozusagen unveränderlich halten oder grundlegend, dass das im Grunde genommen eine auch nur ein Ergebnis eines, wie soll ich sagen, von Gedanken, von diesen Zivilisationen eigentlich ist. So nach dem Motto, ja, wenn die Menschen das jetzt hier noch brauchen, dann spendieren wir denen das jetzt noch. Ne? Da bauen wir das eben jetzt nochmal so, in Anführungszeichen, auf der Modelleisenbahn würde man jetzt sagen, bauen wir jetzt dort nochmal einen Bahnhof hin und dort noch eine Weiche und so weiter. Und das fand ich halt so interessant, dass sozusagen in dieser Geschichte er das, also es kommt einem dann so ganz natürlich vor, dieser so nach dem Motto, ach stimmt, genau, also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sozusagen das, was wir uns jetzt hier als Naturwissenschaft und sonst irgendwie so als Gewissheit hergelegt haben, dass das auch nur sozusagen also ich will jetzt nicht sagen Offenbarung, aber irgendwie so nach dem Motto, also das wird einem sozusagen zugestanden, weil man, das ist gerade so das Maximale, was man noch verstehen kann. Und das Ganze, sozusagen die, im Theater würde man jetzt sagen, sozusagen der ganze Bühnenraum, wo jetzt die Strippen vom Bühnenboden hängen und so weiter und wo die ganzen Kulissen aufgehangen sind und so weiter, das sehen wir nicht. Aber er erklärt uns jetzt, dass genau diese Hinterbühne sozusagen, die gibt es hier. Und da, das fand ich eben so interessant. Und ich fand, und das andere fand ich noch sehr interessant, weil das so ein bisschen so mein, also da hänge ich ja schon eine Weile an diesem Gedanken, dass er hier schreibt, naja, dieser griechische Philosoph, der hat eben, der konnte seine Theorie, die er selbst für Wissenschaft gehalten hat, konnte er nur als Roman veröffentlichen, um sie sozusagen in eine spätere Zeit zu transportieren, wo eben dieser Roman als Wissenschaft sozusagen erkannt wird, um dann sozusagen das, also sozusagen der ursprüngliche Autor, dieser Grieche, hat quasi seiner unmittelbaren Umgebung so sehr misstraut, dass er gesagt hat, naja, komm, ich mache jetzt hier was ganz anderes draus. Und da gibt es ja dieses berühmte Voynich-Manuskript. Mhm. Und daran habe ich mich auch erinnert gefühlt, dass das sozusagen, jetzt habe ich mir das so vorgestellt, also was macht dieses Voynich-Manuskript so interessant? Weil es eben unverständlich eigentlich ist, ne? Wahrscheinlich, also und es ist unentschieden.
Was ist das für ein Manuskript?
Das ist so ein, das ist, glaube ich, in der, also das ist ein Bund, also ein wie so ein Bilderbuch, wo Pflanzen, Umgebungen drinne beschrieben sind, in einer Sprache, die die niemand versteht. Also das ist irgendwie, da gibt es Linguisten, die haben sich damit beschäftigt und so weiter und so fort.
Ach, gehört, ja. Also man stürzt sich da drauf und erforscht das, ohne sozusagen genau. zu einem Ende zu kommen und zu sagen, ah, das ist es jetzt.
Genau, und das Interessante an diesem Voynich-Manuskript ist, dass sozusagen, es ist unentschieden, ob das wirklich Quatsch ist oder ob das sozusagen, es ist eigentlich nicht für uns gedacht, ne? Oder ob es wirklich Wissenschaft ist. Ne? Also das ist eben das Unentschlossene. Daran habe ich mich eben auch erinnert gefühlt. Mhm. Und wo ich immer so dran denke, war ja in der Wissenschaft, die ich erlebt habe, ja, als Student und als ich meine Diplomarbeit da geschrieben habe, da wurde ja immer peinlichst drauf geachtet, dass man bitte schön nur wissenschaftliche Bücher zitiert und so weiter. Und wo ich mir dann so beim Schreiben schon gedacht habe, ne, aber was spricht denn jetzt dagegen, wenn ich jetzt einen Roman zitieren würde oder sowas? Ne? Also das war mir, also klar, es gibt die Regeln, die hat jemand aufgestellt und dann sagt man, ja, mein Gott, also für dieses Diplom, da akzeptiere ich jetzt eben die Regeln, aber so richtig sozusagen durchgängig ist es nicht. Und das ist ja genau das, wo sich der Alfred Tesler ja dagegen gewehrt hat oder wo er gesagt hat, nee, also ich nehme jetzt diesen Roman ernst, was da drinne steht, und tu jetzt mal so, als wenn das wirklich echte Wissenschaft wäre und also im Sinne von gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis und ich übersetze ihn eigentlich nur. Ne? Also er schreibt ja dann auch so nach dem Motto, ich nehme mir, also der hat das halt in normalen menschlichen Worten da beschrieben, dieser Aristides. Und er hat das dann in eine mathematische Welt überführt. Also im Grunde genommen schreibt er, ich glaube, das taucht auch irgendwo auf, der Begriff der Übersetzung. Ja, also deswegen so ist ja auch diese Dankesrede so nach dem Motto, ja, also ist schon alles gut, dass ich jetzt hier diesen Nobelpreis bekomme, aber im Grunde genommen gehört ein Nobelpreis ja woanders hin. Ne? Mhm. Also das fand ich da an dem Punkt eigentlich so, wo ich mich selber in meiner eigenen Gedankenwelt wiedergefunden habe, also mit diesen sozusagen, was ist Fiktion, und das ist eigentlich auch etwas, wo wir, sag ich mal, weshalb ist es interessant, alte Bücher zu lesen, weil man da vielleicht noch irgendeinen Gedanken findet, der eben noch wirklich neu ist, obwohl er eigentlich schon alt ist, ne? Aber der einem trotzdem noch irgendwo ran erinnert. Ne?
Dieser Gestus des ich übersetze ja nur, ich lese ja nur die Natur, ich gebe ja nur wieder, ich bin ja nur der Sprecher von. Ne? Das taucht sogar hier bei dem Bruno Latour auf, nicht, wo der Mensch oder der Wissenschaftler eben der geeignete Übersetzer dessen, was Dinge wollen, sozusagen, worauf Dinge hinauslaufen und so, nicht? Also gegenüber der übrigen Welt auftreten, nicht? Mit all diesen ganzen Fragwürdigkeiten, die sich dazwischen Sprecher und dem, für die er spricht und zu denen er spricht, auftauchen, nicht? Ist aber tatsächlich auch, also taucht immer wieder auf, also die Partei spricht fürs Proletariat, also der Papst spricht für Gott und so weiter, nicht? Und wenn man dann also diese andere Seite wegnimmt, dann passiert eigentlich gar nichts. Ne? Mhm. So. Und hier ist aber so, dass im Grunde der letztendlich hier der Nobelpreisträger, der Tester, nicht, im Grunde für den Kosmos spricht. Nicht? Das also letztendlich ist also im Grunde so, dass er vermittelt über den Aristid, Archeropoulos, sonst was, sozusagen einen direkten Zugang zum All gefunden hat. Nicht? Und ich finde dann aber wichtig, dass dieser, Gott oder Schöpfungsmechanismus, diese vielen Götter und so weiter, dass die immanent sind. Also er rüttelt nicht an den Grenzen des Alls. Also er sagt nicht sozusagen, es gibt noch etwas außerhalb des Alls, weil das wäre ja auch eine logische, logisch unmöglich, ne? Sondern im Gegenteil. Genau. Also dieser Gott ist nicht draußen, nicht, sondern er ist Teil der Selbstschöpfung dieses Universums, nicht? Also und kommt auch später, also da gibt es also das Universum entsteht und dann entstehen die Zivilisationen in Folge, ne? So, und nur eben, weil es eben so unglaublich lange ist und so unglaublich weit und so unglaublich viele Planeten als Möglichkeit zur Verfügung stehen, geht es eben dann andererseits auch verloren und zerstreut sich und kann verborgen sein, nicht so, das Nicht? Aber es ist auf jeden Fall immanent. Mhm. Damit bleibt der Wissenschaftler. Also,
was mir noch so aufgefallen ist, dass er schreibt ja auch, also so nach dem Motto, also wir stellen uns ja vor, also weil eben die Physik so ist, wie sie ist, deswegen kann ich da sozusagen beobachten, dass was von oben nach unten fällt und so weiter. Und was er hier so schreibt, das ist ja, also wir leben ja heute in einer Zeit, wo man, sag ich mal, also man kann schon davon sprechen, dass es eigentlich sozusagen die eigentlich sehr stark von dieser wissenschaftlichen Erkenntnis eigentlich so abhängt. Also das sozusagen, was die Wissenschaft als Erkenntnis verbreitet, das wird für wahr gehalten. Vielleicht sogar also dass es sozusagen unumstößlich ist. Und er dreht es ja hier um und sagt, nö, das ist hier einfach, also das, was du jetzt hier als Physik erkennst, das ist einfach nur sozusagen hinkonstruiert. Also das ist sowas hingebastelt. Es könnte auch ganz anders sein, ne? Und man kann es ganz leicht ändern. Mhm. Keine Ahnung, wie heißt denn das? Also gibt es bestimmt auch einen Begriff dafür.
Die Naturkonstanten zum Beispiel, die können alle anders eingestellt sein. Und wenn sie anders eingestellt sind, dann ergibt sich eben möglicherweise, dass es völlig unfruchtbare Welt gibt oder eine, die in dem plötzlich alles so schwer ist, dass also es wieder sofort wieder in so einen Klumpen zusammengerinnt und was nicht. Also das ist ja auch eines dieser seltsamen, an Anführungsstrichen Wunder, dass die eben genau so eingestellt sind, dass wir möglich sind. Ne?
Ja, genau. Und das ist ja das. Genau. Und das dreht er eben um. Er sagt eben, damit die Physik so beschrieben werden kann und so aufgefasst werden kann, wie sie eben aufgefasst wird, deswegen hat das jemand sozusagen so hingestellt. Damit die Wissenschaft so und wo ganz anders könnte das ganz anders sein.
Sondern das ist überall, er nennt das ja die Soziologie des Universums selbst.
Ja, genau. Also das finde ich ja das Interessante, weil wir ja sozusagen in unserer menschlichen Geschichte, sage ich mal, was wir ja beobachten können. Am Anfang gab es eben diese Philosophen, die Griechen und so weiter. Da war das ja alles sehr geisteswissenschaftlich und dann sind eben die Naturwissenschaften, dann haben sie sich dann später eigenständig herauskristallisiert die haben eigentlich heute, wenn man so Zeitungen liest oder sowas, haben sie eigentlich eine sehr große Bedeutung. Und er kehrt das genau um. Also sozusagen, dass wenn man das in so eine Hierarchie bringen würde, dass sozusagen die Physik auch wiederum nur Teil sozusagen einer Geisteswissenschaft eigentlich so ist. So stelle ich mir das zumindest vor, wie hier die Argumentation ist, dass es eben nicht konstant ist, sondern dass es eben so, wie was weiß ich, wir heute Unternehmen gründen, so haben sie eben Physiken möglich gemacht, diese stummen Zivilisationen. Mhm. Und das ist das eine. Und das andere, was ja auch sehr interessant ist, das ist ja immer mal, auch selber fragt man sich ja dann, also so nach dem Motto, warum ist denn das so ruhig da draußen? Ne? Also warum kriegen wir davon nichts mit und so weiter und so fort? Und das hat er eigentlich hier schon nachvollziehbar, also ich sag's ja genau, das ist nachvollziehbar, es muss ja nicht wahr sein, ne? Aber nachvollziehbar hat er erklärt, warum das so ist und warum das so sein muss. Und warum es da vollkommen sinnlos ist, sozusagen sich dagegen irgendwie zu wehren, es ist halt stumm da draußen. Hm. Genau. Hm.
Diese Vereinbarung dieser Zivilisationen, die ist aber dann wiederum nicht dadurch zustande gekommen, dass die sich nun alle getroffen haben.
Genau.
Ne? Sondern das ist also ein Trial-and-Error-Prozess in irgendeiner Form, ja. Nicht, dass also im Grunde dieses sich Abgrenzen der Zivilisationen und ihrer Welten ist eben durch dass die bloße Präsenz, ne, dieser verschiedenen Welten, grenzen die sich ab, weil sie anders gar nicht sein könnten. Nicht?
Genau, also nehmen wir mal an.
Ich habe nur ganz kurz, damit ich es kenne. Nehmen wir an, es gäbe eine Welt, die aus negativer Materie ist. Ne? Und zu unserer. Und unsere wäre dann negativ oder eben als positive eben antagonistisch zu der anderen. Nicht? Diese beiden Welten kommen entweder zusammen und dann gibt es sie nicht mehr, ne? Oder eben sie haben durch irgendeine Entfernung, irgendetwas haben sie diesen Abstand. Ne? So, also so stelle ich mir das vor. Nicht, dass es also eben und auch unterschiedliche Grade von Nähe gibt, die diese Welten aushalten, bis hin zur Kontaktaufnahme. Ne? Dann würden sie sozusagen miteinander verschmelzen können und wären dann wieder eine oder so. Aber die, also es ist eben eher ein dinglicher Prozess oder ein ja, sagen wir mal, physikalisch ablaufender Prozess, zu dieser, in Anführungsstrichen, demokratischen Entscheidung, sich voneinander fernzuhalten führt. Also, Klaas, ich habe dich unterbrochen.
Also, was er erklärt, sind sozusagen, dass Vereinbarungen zustande kommen zwischen den Zivilisationen, und zwar ohne Absprache.
Also ja. Ja, genau. Und er sagt auch, warum es keine Absprache. Genau, und er sagt auch, warum es keine Absprachen geben darf. Weil wenn es Absprachen gibt, dann können die auch gebrochen werden. Das ist genau. Irgendwie so das, weshalb, ja, schreibt er irgendwie so nach dem Motto, es sind Regeln entstanden, ohne dass man sich großartig sozusagen sie aufgeschrieben oder wie auch immer, sondern sie sind halt einfach sozusagen aus sich selbst heraus entstanden. Und das Problem ist genau, also in dem Augenblick, wo man sie hätte niedergeschrieben, wäre dann irgendeiner um die Ecke gebogen und hat gesagt, so, ich mache das jetzt aber ganz anders und ich schweige eben nicht. Ne? Also und zerstöre das.
Genau.
Aber irgendwie konsequenzenlos, ne, oder? Oder hat das jetzt Konsequenzen?
Was denn?
Dass er bricht das Schweigen, nicht? Er sagt also, machen wir uns auf, senden wir die Botschaft oder was auch immer. Also auf jeden Fall ist auf jeden Fall die Erkenntnis da und kann sich von daher ausbreiten. Und ist das jetzt so der Verrat? Ist das jetzt das die Gefahr für alle?
Nee, das geht eben nicht. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau die Naturgesetze. Das, was die Physiker als Naturgesetze beobachten, das sind gar keine Naturgesetze, sondern das sind Ordnungsresultate von, wie nennt es, sternentechnischen Arbeiten dieser Zivilisationen. Und dann kann man genau diese Verabredung über Schweigen, die kann man überhaupt nicht brechen, weil eine Verabredung nicht, weil die nicht über Absprache hergestellt worden ist, sondern über sozusagen, ja, man könnte sagen, Vernunfteinsicht dieser Zivilisation. Die haben sternentechnische Arbeiten verrichtet. Mhm. Und über die Verrichtung dieser sternentechnischen Arbeiten haben die sich gegenseitig gestört.
Aber an der Stelle wird es doch egal, ob das jetzt eine wissenschaftliche, Nobelpreisfähige Erkenntnis ist oder Fiktion. Weil beides führt nicht dazu, dass sich irgendein Naturgesetz ändert, dass irgendwie diese Barrieren zwischen den Paradigmen fallen oder doch nicht.
Nö. Sondern ich meine, das hat ja Stanislaw Lem gemacht, damit man das eben, der Sinn, das hat man ja vorhin am Anfang gesprochen, warum hat er denn so eine fiktive Rede daraus gemacht? Ja, damit, um Selbstdistanzierung herzustellen. Damit man über den Weg der Fiktion das wieder ernst nehmen kann. Denn im Grunde genommen ist es ja tatsächlich, zunächst für die Physik selber ist das natürlich, was er da beschreibt, folgenlos. Aber wo, in welcher Hinsicht ist das interessant? Nämlich als sozusagen als Steinbruch, sagen wir, oder als Fundstelle, als Quelle für Hypothesen allenfalls zu gebrauchen. Ist ja klar, ein solches spekulatives Bild ist, wenn überhaupt in wissenschaftlicher Hinsicht relevant, dann nur als Quelle für Hypothesen und sonst nicht. Mhm, mh. Aber das wird ja was der Alfred Hess nicht erzählt in diesem Vortrag, ist ja, wie er überhaupt dazu gekommen ist, daraus eine Wissenschaft machen zu können. Denn streng genommen müsste, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das irgendwo vorkommt in seinem Vortrag, aber eigentlich müsste er sagen, eigentlich kann ich meine Theorie gar nicht beweisen. Sie ist nämlich eigentlich nicht beweisbar, denn in physikalischer Hinsicht, das ist ja sozusagen das Handicap der Physiker, dass sie ja die Dinge überprüfen müssen. Überprüfen heißt ja durch Distanzierung objektivieren, aber du kannst dich vom Weltall nicht distanzieren und deshalb kannst du sozusagen eine Welttheorie, wie auch immer sie beschaffen sein mag, die kann man nicht überprüfen, weil man ja die Welt nicht überprüfen kann. Und genauso ist es ja auch für das, was dieser Stanislaw Lem da beschreibt, beziehungsweise dieser Alfred Tester da erzählt. Er redet davon, dass so die Welt entstanden ist, also aufgrund von sternentechnischen Arbeiten von Jahrmilliarden alten Zivilisationen. Aber wie er dazu kommt, dass dies eine wissenschaftliche Theorie sein kann, für die er sogar einen Nobelpreis bekommt, das auch davon redet er interessanterweise überhaupt nicht.
Naja,
er müsste eigentlich sagen, er müsste ja eigentlich sagen, diese Theorie ist nicht beweisbar, aber auch nicht widerlegbar.
Ja, genau. Also er schreibt das so. Es gibt einen Hinweis, denn er schreibt, in meiner formalisierten Theorie. Also, und ich lese daraus, dass er das mathematisch gemacht hat. Und damit ist er ja sozusagen, hat er das, also heute würde man vielleicht sagen, theoretische Physik oder sowas, ne?
Ach so.
Und da steckt er ja ein Paradox der Mathematik drin. Das hatte ich ja schon mal in einer der vorangehenden Folgen schon mal angesprochen. Und zwar die Mathematik hat ein Problem, dass sie alle anderen Wissenschaften, also Naturwissenschaften, können mithilfe der Mathematik sozusagen bewiesen werden. Aber was die Mathematik nicht kann, sich selbst beweisen, das geht nicht. Genau. Und genau das, deswegen schreibt er, also ich lese das so, dass der Alfred Tester, sag ich mal, so eine Art theoretischer Physiker ist und sagt, naja gut, ich habe da hier so das in Formeln gegossen und so weiter, kann man nachlesen. Mathematisch ist das wahrscheinlich...
Aber dann wäre es in dieser Hinsicht auch nur eine mathematische Spekulation. Aber die Frage ist, wenn es eine Wissenschaft ist, dann muss er ja schon irgendwelche, dann muss es, Wissenschaft heißt ja, dass Wissenschaft heißt ja, dass mit dem Zugewinn an Wissen, entstehen, entstehen Unumkehrbarkeiten der Erfahrung. Also sprich, das ist ja das ist ja genau das, was Einstein beispielsweise E gleich M mal C Quadrat. Mhm. Das ist ein Erfahrungssatz. Das ist ein Erfahrungssatz, den man mathematisch beweisen kann. Nur andersherum funktioniert es nicht. Man kann nicht erst eine mathematische Herleitung konzipieren und dann Erfahrung machen. Entsprechend, das geht nicht, sondern andersherum. Das ist tatsächlich ein Erfahrungssatz. Aber es ist ein Erfahrungssatz.
Na gut, also aber es gibt doch auch in der Mathematik Probleme, wo man sagt, naja, also das haben wir jetzt mal hier aufgeschrieben als sozusagen Abfolge von mathematischen Ausdrücken und jetzt muss der Nächste daran gehen, sich das zu beweisen. Also das ist doch der Unterschied zwischen
stehen noch etliche aus, sozusagen.
Ja, genau. Also es gibt so Dinge, wo man der Meinung ist, ja, das müsste eigentlich sozusagen eine Art Gesetz sein. Mir fehlt bloß der richtige Begriff, wie diese Dinger da heißen. Also die benutzt man tatsächlich zum Rechnen und so weiter und dann sagt, ja, wir gehen mal davon aus, aber wir wissen es eigentlich nicht wirklich. Also es gibt keinen Beweis dafür, dass das so ist, wie es ist. Und ich glaube, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Klaus, ob du sowas schon als Wissenschaft im Sinne von, da hat jemand mal so ein sozusagen Gedankengebäude mal als mathematische Formel sozusagen aufgemalt, ob das für dich schon Wissenschaft ist oder ob du sagst.
Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich müsste konsequenterweise dieser Alfred Tester. Der müsste einen zweiten Vortrag, oder beziehungsweise, gut, das Stanislaw Lem ist gestorben, aber eigentlich müsste ein zweiter Vortrag lauten, kommen nämlich, dass wenn er für diese Art der von mir aus gesehen, von mir aus theoretischen Physik einen Nobelpreis bekommen hat und wenn das als Wissenschaft gesehen wird, dann müsste sich ja auch eigentlich das geändert haben, was man unter Wissenschaft versteht. Jedenfalls können die Ansprüche, die wir an Wissenschaft stellen, die Ansprüche, die heute, die wir in unserer Gegenwart an Wissenschaft stellen, die hat er nicht erfüllt, dieser Alfred Tester.
Also von der Kosmologie her würde im Grunde auf die Wissenschaft übergehen, das Empfinden, was wir auch tun, das ist Weltbild, ne? Also im Sinne von Bild, nicht? Und das ist nicht. Also und von daher käme also im Grunde so dieses Moment von Fiktion, Spekulation und sagen wir so Mimesis, also die nochmal anders ist als Bild, käme dann zustande. Und damit wäre der Wissenschaft eben ein anderer Spielraum geboten. Wobei dann eben die Wissenschaft natürlich immer mit der Technik, also mit der Wirksamkeit ihrer Erkenntnisse ja, genau. kommen wird. Nicht?
Genau,
und dann wird, muss man sagen, nein, Weltbilder sind eben wirksam.
Nicht? Naja, so. Gut, das ist ja eben nicht so, naja, also das ist eben dann die Frage. Weltbilder, naja, so kann man das. Aber die Frage, also also so ist ja die Idee. Die Idee ist, er bekommt für diese Theorie, für diese bekommt er den Nobelpreis. Und von mir aus hat er eine Form, also mathematisch Form, hat er das mathematisch formal irgendwie bewiesen, aber das alleine reicht dann für physikalische Wissenschaft nicht aus.
Oder vielleicht doch, also er schildert ja, dass also eben es eine ganze Menge ungelöste Probleme, grundsätzliche Probleme in der Struktur der Welt, soweit sie Wissenschaft erkennen kann, nicht? Also zum Beispiel zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos, ja. Quantenphysik und Kosmologie, nenne ich Kosmologie und
Relativitätstheorie.
Ja, genau, so etwas, nicht? Und dann wäre ein Beweis oder eine Möglichkeit, erwachsen zu werden für diese irdische Zivilisation, sozusagen an diesen Punkten Siege zu erringen. Das heißt, zu sagen, also er sagt ja, da sind die noch nicht so weit. Das haben die noch nicht geschafft, das zusammenzubringen. Das ist also real, nicht? Also man hat damit tatsächlich die Realität erfasst in ihrer Unvollkommenheit. Das heißt, in ihren unzufriedenstellenden Versuchen, so, nicht? Hier etwas richtig Vernünftiges zu bauen. Und wenn jetzt der Mensch hingehen würde, also der Hiesige, nicht, und sagen könnte, Moment, wir haben eine grandiose Idee, wie man diese beiden Bereiche vereinen könnte, nicht, dann hätte ja also sozusagen die Menschheit einmal so einen Finger hochgehält, ich weiß auch was, ne? Mhm. Und könnte damit sozusagen in dieses kosmische Kolloquium oder Parlament oder wie auch immer eintreten und natürlich eben, wie soll man sagen, sachdienlich werden. Also sachdienlich sage ich jetzt eben dem, betone ich, weil ich ja sehr im Hintergrund habe, dass also natürlich diese anderen Zivilisationen eben den Kontakt eben nicht suchen oder gerade zu verweigern. Nicht, würde hier der Mensch also eben der allgemeinen Sache dienen und die anderen würden nur merken, ach, sieh mal an, hier geht's auf einmal glatt. Ne? So. Nicht? Mhm. Nicht? Also als Kommunikation, dass man sagen kann, dass es glatt geht, ist unsere Botschaft an euch. Das, also finde ich, da ist dann der Nobelpreis auf einmal ein Wechsel auf die Zukunft. Und ja. die Hoffnung der Wissenschaft, dass also das, was sie da machen, Sinn macht.
Naja, das, was sie da machen, Sinn macht.
Ja, aber also natürliche Sinn, ja okay, gehen wir über Sinn, genau. Also Unsinn ja, okay.
Aber nochmal zurück mit diesen. Aber er, also der Tester berichtet doch selber, dass also warum macht er das mit der Mathematik und so weiter und so fort, berichtet doch selber, dass er sozusagen damit nur ermöglicht hat, in Anführungszeichen, sozusagen dieser Wissenschaft, die ja gar nicht mehr so zu denken konnte, so nach dem Motto, also was wäre denn jetzt, wenn das alles hier so sozusagen ein einziges Provisorium wäre, worüber wir uns jetzt die ganze Zeit unterhalten, da schreibt er ja selber, dass das sozusagen diese, also ich nenne das jetzt vielleicht mal so, dass sich die Wissenschaft selbst sozusagen im Zimmer eingesperrt hat und einen Schlüssel weggeschmissen hat. Und sein Beitrag ist eigentlich, dass er sozusagen da den also sozusagen der Wissenschaft wiederum ermöglicht hat, durch seine Übersetzungsarbeit aus diesem Zimmer rauszukommen und sich mal tatsächlich mit dem Gedanken anzufreunden, dass das alles, wo sie davon ausgeht, dass das ja alles gesicherte Erkenntnis und so weiter, dass das alles im Grunde genommen, also dass sie nicht mehr eingesperrt ist, ne?
Mhm. Ja, der einzige Ausweg ist nach vorne. Also erstmal klar zu sehen, dass also diese Dogmen nur Zwangsrüstungen waren oder Außenskelette, die man entbehren kann.
Mhm.
Und um dann auf dem Wege oder um sich als Science Fiction sozusagen neu zu gründen. So. Also irgendwie ist das, für mich ist das, was der Lambda anbietet, ist sozusagen, Leute, auch ihr macht Science Fiction, sozusagen. Nicht nur ich.
Ja, sicher, ja, gut, das ist ja natürlich, das ist natürlich so diese Schlitzohrigkeit an dieser ganzen Story. Mhm. Ja, und vor allem deshalb, weil er ja auch über diese komplizierten Umwege eigentlich versucht, etwas zu sagen. Nämlich, man kann das auch ernst nehmen. Man kann das eben auch ernst nehmen. Das ist auch, und man kann auch wirklich drüber nachdenken. Ich habe mich schon dabei auch selbst ertappt, dass ich angefangen habe, das ernst zu nehmen. Das ist auch gar nicht abwegig. Das ist zwar alles im spekulativen Bereich, aber nicht außerhalb von Erfahrung.
Aber es hat auch Tradition, weil er zitiert ja dauernd, also es ist dann Theologie kommt mit rein, Mythos und Marquis kommt mit rein. Also im Grunde greift er ja zurück auf andere Entwicklungsstadien Verwissenschaftlichung oder so, der Genese von der heutigen Wissenschaften oder der heutigen Fächerteilung, also in Kunst, Wissenschaft und so, Religion und so weiter. Und dann übertritt er da die Grenzen, nicht? Also der Wissenschaftler, der also sich tunlichst gegen Kunst, gegen Theologie und so weiter abzugrenzen weiß, nicht, und das auch durchsetzt, nicht, dem wird auf einmal sozusagen so die Grenze weggenommen, der Schlachtraum genau. wird hochgemacht und genau. sagt also, ja, nee, bist du doof? Wieso nimmst du diese ganzen Erkenntnisse nicht mehr ernst? Nicht so. Ja, da passiert genau sowas wie im Weltall, dass dann plötzlich die Paradigmen, die sich auf einmal offen gegeneinander werden, nicht? Also, na gut.
Ja, genau. Relativ am Anfang schreibt er ja auch so nach dem Motto, die Naturwissenschaftler erzählen ja auch nur diese alten Mythen sozusagen in ihrer Sprache nochmal neu. Ne? Also so nach dem Motto, also alles das, was sie uns, wo sie uns glauben machen wollen, sie entmystifizieren da etwas und erklären das. Das ist im Grunde genommen einfach nur nochmal eine Neuerzählung in andere Sprache. Ja, also da ist in dem Sinne nichts Neues sozusagen. Das ist ja nur noch das Alte und im Grunde genommen nur, dass sie eben sozusagen sich selbst eben eingesperrt hat, indem sie bestimmt, also indem sie diesen Bezug, dass da nämlich jemand mal sagt, im Übrigen, also das ist hier im Grunde genommen auch nur, was weiß ich, der Nibelungen-Mythos nochmal sozusagen im physikalischen Experiment oder als chemische Formel nochmal aufgeschrieben. Was anderes ist das gar nicht. Das jemand sagt, das haben sie sich die Wissenschaftler aber verboten, aus Gründen. Mhm.
Wenn hier ein Wissenschaftler, entsprechender Physiker, theoretischer Physiker oder so weiter, der würde uns das ja um die Ohren hauen. Nicht?
Ja, genau.
Um Gottes Willen, also, was machen Sie da?
Das genau,
geht immer gar nicht.
Und das hat eben dieser Grieche, dieser Aristides Archeropoulos, der hat sich sozusagen über diesen Roman, über diesen Umweg sozusagen, hat er das sozusagen die Keimzelle sozusagen oder den Samen gelegt und der Tester hat das sehr gerne aufgenommen und hat das eben möglich gemacht, dass jetzt die Wissenschaft wieder sagen kann, stimmt, das ist ja jetzt hier nur Nibelungensage, was weiß ich, oder das ist irgendeine biblische Geschichte oder sowas, die wir jetzt hier so formelhaft beschrieben haben. Und sozusagen, um dann wieder den Anschluss möglich zu machen, der Naturwissenschaft an eben sowas wie diese, um sagen zu können, naja, das ist aber trotzdem das Werk von diesen schweigenden Zivilisationen.
Darum geht es ja letztendlich. Der Lem, der sieht sich ja als Kybernetiker. Der sieht sich ja, also der schreibt Science Fiction, okay, nicht? Aber letztendlich sieht er sich, das sagt er ja auch, also sowohl in Märchen, Kyberiade heißt sein Buch, nicht? Oder aber auch in seinen theoretischen Schriften würde er sich als Kybernetiker bezeichnen. Und die Kybernetik, das meine ich gehört zu haben, dass die eben sich als grundlegendste Wissenschaft oder sozusagen Wissenschaft der Wissenschaften oder so manifestieren wollte. So. Und damit wäre ja hier die Frage, inwieweit Lem hier Anerkennung als Wissenschaftler durch die Wissenschaftler auf dem Wege der Fiktion einfordert.
Meinst du? Ach, ich glaube,
meinst du nicht?
Ach, warum sollte, meinst du, mit solchen Problemen hätte er sich beschäftigt? Ich glaube.
Ja, aber wenn er, also er natürlich, wenn das für ihn alles Kybernetik ist.
Naja, aber das hängt ja nun, aber ich meine, dass die Schriften, also von Stanislaw Lem, dass die ganz stark, dass der eigentlich ein Philosoph gewesen ist oder so etwas, oder von mir aus Kybernetiker oder so, das ist ja offensichtlich. Also das war
eigentlich. Ja, klar.
Das ist ein Philosoph, dieser Lem ist ein Philosoph gewesen, der Science-Fiction-Geschichten geschrieben hat. Und der eben nicht Professor war. Anders als Umberto Eco beispielsweise. Umberto Eco, der hat Romane geschrieben und war Professor.
Und war Professor,
genau. Was war das, der Lem nicht? Und das hing aber auch mit den Zeitumständen zusammen. Ich weiß nicht genau, ob er sich mit solchen Fragen beschäftigt hat, aber interessant ist, glaube ich, auch nicht, sondern er hat sich die Schwierigkeit, sondern was ich glaube, was bei Lem da interessant ist, der hat sich die Schwierigkeit gefallen gelassen, nämlich wie kann man versuchen, so einen fantastischen Gedanken, das Universum, also eine Soziologie des Universums, einen solchen fantastischen, wie kann man das ins Gespräch bringen, als ernsthaften Gedanken, wenn man es gibt ja, was wir ja kennen, sind ja die anderen, diese Präastronautik beispielsweise da. Mhm. Ne? Warum ist das so dumm, diese Präastronautik? Das ist deshalb so dumm, weil die keine Selbstdistanz einfügen.
Ne? Ja.
Das ist der Grund, weshalb man den Eindruck hat, denn diese ganze Erich von Däniken Sachen da, das wirkt ja deshalb so dumm, weil die eigentlich genau sich diese Art der Schwierigkeit, die sich hier der Lem macht, gar nicht machen. Die meinen nämlich, sie könnten hypothetisch irgendwas beweisen, aber wenn man dann danach schaut, was finden sie denn eigentlich, diese Präastronautiker, also im Sinne von ordnungsfähige Sätze, die Hypothesen abwerfen, sondern nur wirres Zeug.
Ja. Deshalb ist das. Ich hatte mich mal gefragt, was wäre, wenn man den Däniken unter die Künstler reiht, nicht? Und bin eigentlich zum selben Schluss gekommen, nicht? Das Ganze ist viel zu schlecht gemacht, um sozusagen als Kunst gelten zu können.
Genau,
weil er diese Selbstdistanz nicht hat, weil genau.
Ganz genau. Es ist sogar selbst als Schritt, ich meine, übrigens, davon abgesehen, dieser Erich von Däniken kann ziemlich witzig schreiben. Und manche
ja, und ich habe ihn mehrmals selbst erlebt. Das ist auch die Härte. Also,
selbst als Schriftsteller, selbst als Science Fiction ist es schlecht. Das ist es ja. Also es ist nicht nur sozusagen als Wissenschaft nicht ernst zu nehmen, als schöngeistige Literatur, sagen wir, ist es auch nicht ernst zu nehmen. Weil das, was der Stanislaw Lem macht, nämlich diese Selbstdistanz, die fehlt denen völlig. Und deshalb ist es eigentlich nur ein irres Zeug, ein irrer Zirkus, ein Verkaufszirkus ist es eigentlich nur. Erzähl mal kurz, du hast ihn mal erlebt, warst du mal auf Vorträgen von dem?
Ja, genau. Der ist ein Manipulator ersten Ranges, nicht? Also was er erzählt, wie er das erzählt, wie er auf Fragen aus dem Publikum, die er alle schon zu kennen scheint, ist ja vielleicht auch gar nicht so schwer, antwortet, nicht? Also im Grunde ist es also ein irrer Manipulationszusammenhang. Also ein Beispiel, da steht er in der Pyramide und da ist irgendwie so ein Raum, in dem er nicht rein darf. Okay, sagt er, da wird was verschwiegen, Verschwörung, ne? So. Mhm. Dann will er da unbedingt rein und setzt alle Hebel in Bewegung, samt großen Spenden an das Ägyptische Museum, ne? Ja. Und bon, er kommt rein. Naja, wie die gesagt haben, ist eine Besenkammer, ne? Also ist nichts, ne? Mhm. So, aber in der Wand, ne, da ist irgendwie so ein Loch. Ne? So, jetzt konzentriert er sich natürlich auf das Loch. Ne? So, und da muss jetzt natürlich alle Wissenschaft angesetzt werden, also Röntgen und was nicht alles, ne, muss da installiert werden, um jetzt rauszukriegen, wohin dieses Loch führt.
Ja.
Das ist nicht so richtig auslotbar. Ne? Also kommt nichts bei raus, außer als dem, was die anderen schon wissen und sagen. Aber er schafft es immer wieder, das sozusagen so zu drehen, nicht? Als wäre aus einer Mischung aus Hinterhältigkeit der Etablierten, ne? Und ja. Tücke des Objektes, nicht? Immer wieder das Scheitern da. Ne?
Ja.
Und hinter jedem Scheitern steht also aber eben eigentlich gerade der Beweis, nicht, dass er recht hat.
Naja.
So. Und das also gibt so ein Mechanismus, nicht? Und also völlig faszinierend, wie er da also aus Belanglosigkeiten, an die er sich immer reinkrallt, dann sozusagen Geschichten seiner Ideologie macht, sozusagen. Nicht?
Genau.
Wie er Leute Coram Publicum, nicht? Also man traut sich kaum, sich zu melden, weil man weiß, man kriegt von dem einen vor den Latz.
Ja.
Also er setzt sich nie mit dir auseinander, ja, sondern serviert dich sehr gekonnt ab. Aber das ist dann eher so Kommunikationswissen, ne? So Manipulations- und Kommunikationswissen, als dass man das Gefühl hat, jetzt hat er also gegen einen Einwand.
Der ist halt ein Versicherungsverkäufer, der alle möglichen rhetorischen Tricks aufwendet, um einem etwas aufzuschwatzen. Ne? Genau. Mhm. Der will ernst genommen werden. Das ist ja anders als bei Stanislav Lem. Der sagt, nee, das muss man nicht ernst nehmen. Da gibt es auch keinen Grund für. Mhm. Und aus dieser Perspektive kann man das dann auch auf einmal wieder ernst nehmen. Und das ist genau der Unterschied. Deshalb ist nämlich genau diese ganze Präastronautik, deshalb ist das so dumm. Das ist nämlich auch als Science Fiction nicht zu gebrauchen nicht einmal als Science-Fiction-Roman gut zu gebrauchen. Also das ist so ärgerlich daran. Ne?
Also Lem intronisiert andererseits eben gerade die heutige Weltraumfahrt und die Astronomie und so weiter als die eigentlichen, die mächtigsten Erfinder, die mächtigsten Erzähler, dieses Erzählgeschick viel besser beherrschen als all diese als all solche Kantonisten, nicht? Also wie Däniken. Und indem er sich dann selber von sich selber distanziert, eben, weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass er dann doch eine Art, wie heißt das in der Theologie, so eine Theologie ohne Gott, also dass er im Grunde innerhalb der Wissenschaft eine Antiwissenschaft oder eine Antiwissenschaft ist auch nicht das Richtige. Es gibt so eine gottverneinende Theologie.
Aber ja, das gibt es. Oder so, ne?
Auf jeden Fall ist das aber dann nur der Trick, um sozusagen noch wirksamer durchzukommen, ne, oder so. Also das ist, hier bin ich mehr dabei. Also ich glaube, der war von Feierabend kein Freund, aber diese Fähigkeit zu sagen, die Fäden insgesamt zu fassen, ne, und mit der Wissenschaft zu verknüpfen, weil die Wissenschaft ihre Geschichte und ihr anderes eben nicht abstreifen kann. Dann zu sagen, nee, dann macht es doch richtig. So, nicht? Und ihr könnt es doch. Also eure Ergebnisse sind ja klasse und das sind sie aufgrund eurer Geschichte. Und jetzt nehmt die anderen Argumente mit dabei, ne? So, die euch noch übrig geblieben sind. So, außer irgendwie. Aber ich, ich weiß das jetzt im Augenblick nicht, kann ich das nicht in meinem Kopf nicht ordnen richtig. Gleich der Gedanke kommt vielleicht gleich nochmal, den ich jetzt hier vorhin gerade klar hatte. Na gut. Ja, ihr seid dran.
Ich war nochmal genau bei dieser Absprache, ja. Also was ja auch noch interessant ist, dass hier nie so richtig klar ist in dem, was er da beschreibt. Also die ganze Erzählung funktioniert da irgendwie so, also dass diese Zivilisation sozusagen, also ich stelle mir die so räumlich nebeneinander vor, aber er schreibt ja auch, dass sie eigentlich auch zeitlich nebeneinander existieren. Und das ist wiederum interessant, weil das ja dann trotzdem die Möglichkeit eröffnet. Also auf der einen Seite sagt er, also es sind ja unendlich viele Zivilisationen hier sozusagen in parallel zueinander erlebbar. Aber er sagt nicht, wie meint er das parallel? Also das heißt, dass wir ja trotzdem, also diese Geschichte, die er hier beschreibt, ermöglicht ja trotzdem, dass wir trotzdem alleine sind. Also das, das, das,
ja, 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 ja.
Ja, also das, und das ist ja das, auch das, das Faszinierende, dass auf der einen Seite bist du dann vollkommen in die Gedanken drin und hast, also mir ging es zumindest so, ich hatte dann so akzeptiert, sage, okay, alles klar, ich nehme das ernst und jetzt, ich stelle mir jetzt vor, Millionen von sozusagen ein Hotel mit unendlich vielen Zimmern und da sind jeweils irgendwie, spielt sich da was ab. So, und dann sagt er dann aber mittendrin, naja, aber das könnte auch nur ein Zimmer sein. Und das ist ja das Verwirrende, also, oder was ist Verwirrende? Das ist eigentlich das wiederum, das in dem Augenblick, wo man so akzeptiert hat, ja, also ich nehme das jetzt ernst und ich glaube dir jetzt mal für den Augenblick, ne, dass er dann sagt, ja, im Übrigen, es kann auch ganz anders sein. Ne? und dann kommt man in so einen komischen Zustand der Verwirrung, wo man dann sich eigentlich entscheiden muss, ne, eigentlich, so nach dem Motto, ist es jetzt eine Fiktion, was ich hier lese, oder ist es tatsächlich eine Nicht-Fiktion? Und das finde ich ja, und das ist so, auf der einen Seite klar,
ne, also. Das ist, wenn man jetzt statt Fiktion Hirngespinst sagt, ne?
Dann ist ja, genau.
Ist das im Gehirn? Oder ist es draußen?
Ja, genau, also.
Ist das jetzt meine reine interne Fantasterei? Oder hat diese Fantasterei draußen so weit halt, dass es da sogar entsprechend stattfindet, nicht?
Genau, und das macht ja was sehr interessant ist, weil man dann nämlich diese Geschichte weiterliest, in der Hoffnung, dass einem der Len dann irgendwann mal sagt, im Übrigen, ja, es sind ja doch alle Millionen gleichzeitig und so weiter und wir sind ja doch nicht alleine. Oder dass er dann irgendwie sagt, nee, wir sind jetzt alleine. Also sozusagen, dass er das auflöst. Aber er löst es eben nicht auf, sondern lässt einem da in so einer, wie soll ich sagen, also in so einer wolkigen Verwirrung da zurück. Mhm. Ne? Also die ihn da immer noch wieder, also auch über, sag ich mal, mehrere Tage und Wochen dann immer das nochmal hochkommen lässt und sagt, naja, also irgendwie so ganz entschließen kann ich mich noch nicht, wozu. Ne? Also was wäre mir denn jetzt lieber? Ne? Also, also das finde ich noch so von der, ja.
Als wäre das entscheidbar. Vielleicht ist es gar nicht entscheidbar.
Naja,
also, am Ende ist es... Ich finde, ratlos ist dann so oder so, aber irgendwie,
ja,
wenn ich dann, so sage, dann kommt das andere sofort selber. Und
ja, und wo man dann sich selber dabei ertappt, dass nämlich dieses sozusagen sind wir allein in diesem Weltall oder wo es dann eben tatsächlich zu einer Geschmacksfrage wird. Ne? Mhm. Also, weil das schreibt er ja eben auch, also letztendlich sozusagen im Sinne von entscheidend für das, was wir hier so um uns rum, ist es ja letztendlich nicht. Ne? Also weil die Naturkonstanten und so weiter und das alles, das ist genau so dafür gemacht, dass wir das so empfinden, wie wir es empfinden oder so beobachten können, wie wir es beobachten können. Und wenn wir uns irgendwann mal entschließen und sagen, ja Moment, also ich finde es eigentlich viel schöner, wenn wir jetzt hier ganz viele Zivilisationen parallel sind, dann sozusagen ändert sich nochmal die Physik und wir können dann plötzlich diese anderen Zivilisationen sehen. Das schreibt er ja auch irgendwo, kommt das dann so drin vor, so nach dem Motto, wenn ihr hier mal sozusagen, also das auch so halb so im Sinne von, wenn ihr euch dann weiterentwickelt habt, dann ziehen wir da nochmal den Vorhang hoch und dann könnt ihr nochmal richtig sehen, was nochmal auf der Bühne dahinter nochmal los ist.
Ja? Also jede Lösung, beziehungsweise er sagt ja im Grunde, die Wissenschaft ist schon ganz klar, das Wissen, das Universum ist unvollkommen, weil die ganzen Asymmetrien, dann sind eben so. Und wenn man dann jetzt aber eine dieser Asymmetrien symmetrisch machen kann, meinetwegen, dann ist entweder haben die Wissenschaftler eben sozusagen einen Fehler ausgemerzt, beziehungsweise das Universum hat sich verändert, so dass die endlich mal Ruhe geben, sozusagen. Nicht? Also das ist auch, also ist es jetzt innen, ist es außen, nicht? Ist es sozusagen Fortschritt der Wissenschaft oder ist es ein Fortschritt des Universums selbst, nicht? Das gelenkt von all diesen hinterhältigen Zivilisationen eben endlich eingesehen hat oder endlich haben sie es geschafft und haben es also passend zurechtgelegt. Ne? Also das steckt da auch mit drin, dass also selbst die Rolle der Wissenschaft an dem Punkt, wie sie Realität eben durch Experimente manipuliert, durch Gedankengebilde umformt oder formt oder eben ist es realistisch oder ist es eben eine ist die Fiktion, bahnt die Fiktion Veränderung des Universums an, nicht so? Oder wird durch diese Veränderung angebahnt, nicht? Das finde ich auch total spannend, weil dann, das zeigt auch so das Schwebende von Wissenschaft, was also Wissenschaft ja eben nicht so gerne sieht. Die wollen das immer knallhart realistisch sehen, aber sie sind letztendlich doch freischwebend.
Naja, und das ist ja das Interessante, was ist für mich sozusagen wieder interessant. Es gibt ja zum Beispiel Quantenphysik, ja. Da wird uns, also ich bin kein Quantenphysiker, aber da wird ja allerlei, also wie das beschaffen ist, und man weiß ganz genau, und dann sind diese sozusagen diese Quanten miteinander verschränkt und dieses und jenes passiert da, aber sehen kann das niemand. Also das könnte auch ganz anders sein. Also es könnte sozusagen, man könnte jetzt auch sagen, es gibt die, also Quantenphysiker haben sich sozusagen gegenseitig durch das Quantenphysiker-Sein haben sie sich gemeinsam dazu verschworen, genau diese Erzählung, dass die Quantenphysik so ist, wie sie ist, weiter zu erzählen. Weil es kann ja niemand sagen, es ist ganz anders oder so.
Der Witz ist aber eben, dass man es sehen kann. Ne, also der Witz ist ja eben das Doppelspaltexperiment, und es gibt da inzwischen irre Erweiterungen, ne? Die also eben beweisen, dass Elementarteilchen nicht individuell sind, dass sie abhängig voneinander sind, auch über große Entfernungen und so weiter. Nicht?
Ja, aber
all das
aber
was, ist ja sichtbar. Ja, das heißt,
du, ja, aber du was heißt also sichtbar? Du zu Hause in deiner Küche? In deiner Küche kannst du es nicht machen, sondern du bist darauf angewiesen, dass es wieder jemand anders sozusagen, und das ist doch das Interessante, ne? Also dass genau der Lem das sozusagen im Maßstab des Kosmos genau auch das wiederum beschreibt, ne? Dass er sagt, also ja, ihr könnt euch sicher sein, das ist schon so und so weiter, aber ihr könnt es nicht sehen, ne? Also sozusagen, ihr könnt euch sicher sein, da sind noch Millionen von Zivilisationen, aber ihr könnt sie nicht sehen, ne? Also
Auf die bloße Wahrscheinlichkeit hin. Ne? So, ja, dass also so lange Zeiten und so große Räume nicht ohne adäquate Schöpfung sein können. Nicht? Das ist übrigens auch irgendwie Quantentheorie ist für mich immer so der Bereich, wo Wissenschaft in die Weltenmöglichkeiten eintauchen. Das heißt also, es ist ja Statistik, und dann wird also im Grunde der Ort oder der Bewegungsspielraum und so weiter wird eben über statistische Möglichkeiten eruiert. Und das ist aber im Grunde alles nicht. Ich habe das Gefühl, dass würde Wissenschaft inzwischen in so einem Möglichkeitsbereich wirken und arbeiten und wie soll ich sagen? Also es sind alles, ich habe das Gefühl, es ist ein reiner, großer statistischer Bereich, in der eben nur so, wie eben Statistiken Realität liefern, gehandelt werden kann. Aber eben witzigerweise mit Erfolg. So wie Sterberegister oder sowas bei Versicherungen oder also dazu bin ich jetzt viel zu wenig natürlich in gerade Statistik habe ich immer gehasst, nicht? Aber mir ist eben klar geworden, dass Statistik eben mit möglichen Toten agiert und nicht mit diesen Toten. So, ne?
Genau,
und das ist jetzt, ich sehe das also, dass die Quantenphysik, indem sie eben das Verhalten von Licht meinetwegen zu beschreiben versucht, eben gezwungen ist, sozusagen eine spezielle Statistik zu entwerfen, die auf die möglichen Zustände zurückgreift und nicht auf den Zustand dieses Teilchens, weil das eben nicht mehr drin ist, nicht, sondern nur noch auf Schwärme von Teilchen. Und dann stellen sie auf einmal fest, dass also eben es eine Schwankung gibt zwischen Partikel und Welle und sowas alles. Nicht? Und ich glaube, das ist dadurch, wenn man berücksichtigt, dass es also sich um Möglichkeiten handelt, ne? Und dann kommt allerdings so dieser Moment der Entscheidung. Und das ist also, da ist ja hier auch intentionaler Akt, also entscheiden, ne? So absichtlich entscheiden. Und diese, das ist so der Moment des hinzutretenden Beobachters oder wie auch immer, nicht? Also wo dann Realität entsteht. Dadurch, dass ich entscheide, dass jetzt Realität entsteht. Durch Herausfischen aus dem Möglichkeitsbereich. Und so ist das Handy entstanden. Irgendwie so, ja, doof, ne? Aber also ich meine, das ist so, denke ich manchmal. Aber hey, Klaus, du bist doch da besser in sowas.
Worin?
Ja, diesem ganzen Statistik und.
Ach, auch nicht.
Auch nicht, okay.
Ach, also, ob ich es, ich weiß noch gar nicht, ob ich es noch hinkriegen würde, einen Korrelationskoeffizienten zu berechnen. Ich glaube nicht. Okay. Aber ich habe es mal gekonnt.
Ich glaube, ich habe ja auch Seminare gemacht, also von daher. Aber das habe ich, glaube ich, unmittelbar noch im Seminar vergessen.
Ich habe auch eine Klausur. Ich glaube, ich habe sie auch bestanden. Ja, ja.
Ja, bestanden ist ja dem Vergessen nicht entgegengesetzt.
Na gut. Aber also das eine ist ja, sage ich mal, das rein sozusagen hypothetische oder eben nicht hypothetische, so nach dem Motto, wie erkläre ich jetzt oder die Frage zu beantworten, warum wir das all, also warum meldet sich niemand bei uns, ne? Und das andere, was der Lem ja hier nochmal beschreibt, das ist ja so ein bisschen das, was wir vielleicht so als Wissenschaftsbetrieb sozusagen sehen, also oder beobachten können. Also da gibt es eine Universität und dann gibt es dann halt die Fakultäten und an den Fakultäten sozusagen, und wenn an der Fakultät draußen dran steht, was weiß ich, Physik, dann musst du dich eben mit physikalischen Dingen befassen. Und dass er eben hier auch so schreibt, wie mühsam es ist, sozusagen tatsächlich, wie soll ich sagen, also etwas, Klaus, genau, Klaus, du hast vorhin gesagt, etwas Umwerfendes zu erschaffen. Und das ja. Im Grunde genommen, und er schreibt ja irgendwie so nach dem Motto, ja, also das, was wir bei der Wissenschaft, das war ja früher ganz wichtig, als sozusagen die Wissenschaft sich sozusagen von der Religion emanzipiert hat, da war das ja alles noch vollkommen brauchbar und richtig und hat man hat seine Berechtigung gehabt, aber jetzt hat man das so lange geübt, dass man gar nicht mehr weiß, warum man das überhaupt macht, ne? Und ist wieder in so einer Art, ich will jetzt nicht sagen Gottesdienst, aber in so einer Art sozusagen ritualisiertes Verhalten, sozusagen, also man hat es ritualisiert und macht das jetzt, ohne so direkt zu wissen, warum man das eigentlich noch macht, sondern das ist eben so, ne? Also man, das beschreibt er eben ja auch sehr gut. Ich habe jetzt, wie gesagt, den einzigen wissenschaftlichen Bezug oder den Bezug zum Wissenschaftsbetrieb war, ich habe an Drittmittelprojekten mitgearbeitet und ich habe meine Diplomarbeit geschrieben. Also ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen könnte, ich habe den Wissenschaftsbetrieb erlebt. Ne? Also ich habe auch mal beobachtet, wie jemand eine Doktorarbeit geschrieben hat und wie das funktioniert, aber mehr oder weniger, aber das war es dann schon auch. Aber das, keine Ahnung, ob das jetzt zutreffend ist, aber ich will das mal glauben, dass das so ist, wie er das hier drin beschreibt. Obwohl es
eine, was glauben?
Naja, wie sich eben sozusagen, also weil er hier auch schreibt, wie sich eben die Physiker gegen diese Erkenntnis da von dem Tester eben wehrt, ne? Also indem sie sagen,
ja, genau, ach so, ja, richtig, ja, genau. Also, ja, das ist auch so. Das ist ja tatsächlich auch so. Weil, ja, denn das ist ja, das hat ja, also das wird zwar bei Lem nicht genauer thematisiert, ist aber eine ganz, ganz wichtige, und das ist eigentlich auch mein Lieblingsthema, deshalb lass uns gar nicht davon anfangen, sonst höre ich gar nicht auf zu reden. Das ist aber eine der ganz wichtigsten, sagen wir, das, wodurch Paradigmenwechsel entstehen. Wann entstehen immer Paradigmenwechsel? Die entstehen immer dann, wenn das, was man schlechterdings zugeben kann, irgendwann auch zugegeben wird. Dann ist es nämlich nicht so, dass dann ein Verfall passiert. Das ist ja der Grund, weshalb solche Zugeständnisse, das, was man schlechterdings zugeben kann, nicht gemacht werden, weil man meint, dann würde da gar nichts mehr daraus folgen, sondern im Gegenteil, es passiert, wenn Zugeständnisse gemacht werden an dem, was sich erfahrungsmäßig immer schon gezeigt hat, dass dann ein ganz neuer Horizont an Fragen aufbricht und damit an Hypothesen und damit auch an Verfahren und an Methoden und an Schlussfolgerungen und so weiter. Das heißt, es passiert Lernen. Also denken wir Darwin. Ne? Das ist ja genau mit Darwin passiert. Mit Darwin wurde das Besondere an der darwinschen Theorie ist eigentlich, Und das ist, kommt ja nicht nur durch Darwin, sondern das ist ja im 19. Jahrhundert da, in der Wissenschaft überhaupt diskutiert worden, dass Menschen und Tiere oder Menschen und Affen, dass die ganz viel irgendwie miteinander gemeinsam haben, war nie verborgen geblieben. Man hat das immer zugegeben, das ja, aber man hat immer gesagt, der Unterschied wäre doch eher groß als klein. Ne? Mhm. Also Mensch habe irgendwie Anteil am Göttlichen oder was auch immer, wie das immer. Man hat den Affen ganz weit weggerückt, weil man gesagt hat, ja, da ist irgendwas, denn schon anatomisch und auch in der Verrichtung der Lebensvollzüge lässt sich das ja ganz leicht zeigen, nicht wahr? Dass Menschen irgendwas Tierisches an sich haben, unbekannt war das nie. Man hat aber immer den Unterschied zwischen, sagen wir, Menschen und Affen doch sehr groß veranschlagt, also überdurchschnittlich groß, also über unverhältnismäßig groß veranschlagt. Und man hat einfach und diese Übertreibung, wenn man das so will, also eine Anthropologie, die Menschen sozusagen als irgendwas Besonderes darstellt im Unterschied zum Tier, eine solche Anthropologie war eigentlich nichts anderes als sozusagen eine aufwendig betriebene und Generationen oder auch jahrhundertelang betriebene Verweigerung eines Zugeständnisses, nämlich dass der Unterschied vielleicht doch eher klein zu veranschlagen ist. Und genau dann mit Darwin konnte genau das jetzt geleistet werden. Da wurde jetzt genau dieses Zugeständnis gemacht, das bis dahin also von der christlichen Kultur verweigert wurde. Und im selben Augenblick passiert ja gar nicht der Kulturverfall oder gar nicht der Niedergang der Wissenschaft oder so, sondern im Gegenteil. Rums, es wird jetzt zugegeben, was man schlechterdings zugeben kann. Der Unterschied ist wohl eher klein als groß. Und jetzt auf einmal, boom, kommen ganze Menge Hypothesen zustande, kommen ganze Menge Betrachtungen, auch Wahrnehmungsweisen können jetzt möglich werden, weil jetzt andere Hypothesen möglich werden. Es entsteht Evolutionsbiologie, also was Neues. Genau. Es entsteht jetzt was Neues, genau. Und genau das, in der Physik haben wir etwas Ähnliches. Auch die Physiker gucken ja auch auf ihre Ergebnisse, die sehen ja auch, das mit dem Urknall, das stimmt irgendwie nicht. Das wissen Sie ja inzwischen. Inzwischen geben Sie das ja zu. Also so etwas, irgendwas stimmt da nicht. Sie sehen, dass diese Unvereinbarkeit von Quantenphysik und Relativitätstheorie, Sie sehen, dass da irgendwas ist da faul. Sie können nicht sagen, unsere Messergebnisse stimmen nicht. Denn die stimmen nämlich tatsächlich. Die Messergebnisse, sowohl die Quantenforschung als auch die Kosmologie, das stimmt. Also es ist ja nicht so, dass die sich in ihren Ergebnissen, ihren Grund, also das ist schon deshalb ausgeschlossen, weil das Ganze ja sehr arbeitsteilig funktioniert, weil das Ganze ja mit sehr viel Personalaufwand passiert, weil das Ganze ja mit sehr viel Gründlichkeit und mit Fleiß passiert. Man kann nicht glauben, dass die sich, also natürlich sind auch Irrtümer drin enthalten. Irrtümer sind immer drin enthalten, aber im Großen und Ganzen irren die sich nicht. Und das müssen die. So, und wenn man das sieht, dass sie einerseits sich nicht irren, aber andererseits Unvereinbarkeiten ständig haben, dann müssen sie sagen, irgendwas ist hier faul. Das ist nämlich genau das, was man den blinden Fleck nennt. Irgendwas ist hier faul. Das sehen sie nicht und das können sie nicht sehen, ja, weil sie nicht zugeben. Und das ist ja genau das, was dieser Alfred Tester hier versucht, behauptet, oder zumindest der Idee nach oder der Fiktion nach gelungen sei, dass es endlich mit seiner Theorie zugegeben werden kann, dass diese Unterscheidung zwischen Physik und Metaphysik, dass diese Unterscheidung die beiden Physik und Metaphysik eigentlich gar nicht voneinander trennt, sondern im Gegenteil, die Physiker sind den Metaphysikern sehr viel ähnlicher, als die sich das selber vorstellen können. Das geben die einfach nicht zu. Könnten sie es aber zugeben, dann könnte man eben genau diese Unterscheidung von Metaphysik und Physik verwerfen. Und wenn man die verwerfen könnte, dann landet man bei einer Kybernetik. Und dann, so ist ja jetzt die Idee bei Stanislaw Lem, dass man diese Kybernetik dann sozusagen gleich auffassen kann als eine Soziologie des Universums, also eine sozial-kybernetische Weltwerdung.
Nebenbei, Klammer auf, mein Chemielehrer, wie ist der, Schmitz, der hatte die Eigenart, um zu erklären, was ein Ion ist, ne? So, sich an die Klasse zu wenden und beliebig ein Mädchen, einen Jungen herbeizurufen oder herauszuzerren, muss man sagen, nicht? Und dann hat er gesagt, also du bist das positive Ion, du bist das negative Ion, was wollen die? Zusammenkommen, ne? Und egal, ob die nun verliebt waren oder was auch immer, hat er die da genommen und aneinander gepresst. Und also völlig natürlich pubertierende Wesen, nicht? Wollten natürlich völlig entgegengesetzt zu dem, was er beweisen wollte, nämlich, dass sie zueinander kommen wollen, ne, wollten die natürlich möglichst schnell auseinander. Ne? Ja. Und so, dass also hier der Physiker, die Physik, die das sozusagen versicherte, also praktisch gewaltsam, nicht, was also offensichtlich nicht beieinander sein wollte. Also Ionen, lernte man, wollen nur dann zueinander sein, wenn der Physiker sie sozusagen aneinander presst. Nicht? Mhm. So, und damit, also das war für mich also so ein Übersprung, dass ich eben damals schon dachte, aha, also sozusagen Physik ist so eine Art Psychologie. Nicht? Ja. Also das heißt also, dieser Gedanke, eine Soziologie des Kosmos zu machen, finde ich sehr reizvoll. Weil an der Stelle genau dieses Ineinandergreifen sozialer Erkenntnisse oder das Verwenden sozialer Erkenntnisse im Bereich der Wissenschaft oder umgekehrt der Wissenschaft in sozialen Bereichen, nicht so nochmal ja so eine witzige, ja, wie soll ich, so ein Witz hat, nicht? Also dass nicht, dass das etwa fruchtbar würde, so. Oder dass man vielleicht also es ja eben nicht machen sollte. Oder also es ist auf jeden Fall eine Fragwürdigkeit. Also nur eben Soziologie des Kosmos, der Welt, des Weltalls, das Weltall unter soziologischem Aspekt führt natürlich genau zu solchen Sachen, dass man also das, was jetzt also ein Soziologe herausfindet, man dann also auf Elementarteilchen applizieren könnte, nicht? Also das wäre dann ja sozusagen so eine Forderung oder Folgerung, nicht, dass man da hinginge und sagen würde, ja, aber nehmen wir mal so Gruppenpsychologie oder Gruppensoziologie und gucken uns jetzt mal Gruppen von Teilchen an. Na, und dann fängt man an, danach zu deuten. Fände ich eigentlich mal ganz witzig. So, also im Grunde schlecht testet er das ja vor.
Ja, aber was ich noch mal kurz sagen, Andreas, was ich noch kurz erläutern wollte, also zu dem, ja,
Entschuldigung, ich habe
genau den Paradigmenwechsel. Also, ne, also letztlich ist ja so die Idee, dass dieser Alfred Tester ja nur deshalb diesen Nobelpreis bekommen kann, eigentlich deshalb nur, weil sich tatsächlich innerhalb der Wissenschaft ein Paradigmenwechsel vollzogen haben muss. Das wird dann in der Geschichte nicht erzählt, aber sonst kann man sich das ja nicht realistisch vorstellen. Es muss sich ein Paradigmenwechsel vollzogen haben. Aber dann ist ja die Frage, wie kommt der zustande? Um noch ein zweites Beispiel zu geben, diese Verweigerung dessen, was man zugeben kann, obwohl längst alle Erfahrungen darauf hindeutet, das findest du gegenwärtig auch in der Soziologie. Nur das noch als Beispiel zu wählen, die Soziologen, also ist ja als akademische Wissenschaft recht spät entstanden. In Deutschland genauso wie in Frankreich etwas eher als in Deutschland. In Deutschland doch relativ spät. Und sie haben, also was ist, um das kurz zu erläutern, sie haben also gesagt, was ist, wenn man also die physikalische Realität objektivieren kann, wenn man die lebende, also die lebende Bios objektivieren kann, daraus eine Biologie machen kann. Wenn man auch die Psyche objektivieren kann und daraus eine Psychologie machen kann, dann stellt sich in diesem Auftürmungsprozess ab dem 17., 18., 19. Jahrhundert, dann stellt sich irgendwann ja auch die Frage, könnte man auch das, was zwischen den Menschen geschieht, objektivieren? Und wenn man das als Möglichkeit in Erwägung zieht, das, was zwischen den Menschen geschieht, zu objektivieren und auf dieses Phänomen, also was zwischen den Menschen geschieht, einen Ursache-Wirkungszusammenhang herstellt, damit würde man sagen, wie kommt das zustande, was zwischen den Menschen geschieht, nämlich soziale Beziehungen, die Ursache durch Handeln. Durch Handeln kommt das zustande und dann müssen Sie konsequenterweise anfangen, wenn das so ist, diesen Ursache-Wirkungszusammenhang, also durch Handlung entsteht Kommunikation und durch Kommunikation werden Beziehungen gestiftet und durch das Stiften von Beziehungen entsteht Gesellschaft. Jetzt muss man dies, wenn es sich an diesem Ursache-Wirkungszusammenhang gäbe, jetzt muss man den ja irgendwie nachweisen. Und das Interessante ist nun, dass das nie gelingt. Also daraus, woran kannst du das sehen, dass das nie gelingt? Das gelingt daran, weil sie erstens mit denselben Fragen immer wieder von vorne anfangen, bis heute, also seit seit inzwischen, also die akademische Soziologie dürfte es seit ungefähr 100 Jahren geben. Ich betone die akademische Soziologie. Ne? In Deutschland dürfte es seit 100 Jahren geben. Seit 100 Jahren stellt jede Generation von Soziologen immer wieder dieselben Fragen. Was ist eigentlich Handlung? Die können nicht einmal, es gibt nicht einmal eine einigermaßen überschaubare Übersicht über das, die Frage, was ist eigentlich Handlung? Und weiter, dann versuchen sie Handlung zu begreifen, aber immer, wenn sie es versuchen, also das geschieht dann auf dem Wege des Definierens und so, immer wenn sie es versuchen, dann dauert es nur relativ kurze Zeit, bis sie die ganzen Fraglichkeiten daran herausfinden. Deshalb haben die eine irre Vielzahl an handlungstheoretischen Ansätzen. Die ist so groß, die ist so groß, dass es inzwischen, kann keiner mehr sagen, wie viel eigentlich. Und das kommt ja hinzu, dass längst schon, das ist ja schon vor 30 Jahren passiert, dass sie es auch nicht mehr, zugeben mussten, dass man ja, wenn man, sagen wir, Handlungstheorie entwickelt, dass man ja die Handlungstheorie, die beispielsweise Psychologen entwickeln oder die Handlungstheorie, die Ökonomen entwickeln oder die Handlungstheorie, die Theologen entwickeln, dass man die nicht einfach beiseite lassen kann. Wenn man die auch noch hinzunimmt, dann hast du überhaupt gar keine Ahnung mehr, was Handlungstheorie noch ist. Und die geben einfach nicht zu, dass diese Annahme, durch Handlung wird Kommunikation hergestellt und durch Kommunikation werden Beziehungen gestiftet, dass das einfach nicht stimmt. Das stimmt einfach nicht. Das hat dann der Luhmann getan. Der Luhmann hat gesagt, er hat das zugegeben. Er hat gesagt, nee, das kann gar nicht durch Handlung verursacht werden. Denn wenn das so wäre, dann müsste man sich ja fragen, wenn man auf diese Weise Handlung problematisiert, dann müsste man sich ja fragen, wo sollte denn dann die Lösung sein? Dann müsste doch eine Lösung für ein handlungstheoretisches Problem auch durch Handlungen zustande kommen. Passiert aber nicht. Passiert überhaupt nicht. Und daraus lässt man die Schlussfolgerung, die einfach logische Schlussfolgerung, ziehen, das stimmt eben, die Annahme stimmt eben nicht, dass Kommunikation durch Handlung hergestellt wird, sondern es ist andersherum, die Kommunikation kommt zuerst zustande und erst dann irritiert sich sozusagen das soziale System darüber, was denn als Handlung für das Zustandekommen in Frage kommt und was nicht. Ne? Also das heißt, Handlung ist dann sozusagen soziale Selektion. Die Soziologen, der Luhmann hat das dann zugegeben, aber damit ist er Außenseiter gewesen, und es ist er bis heute, und die ganzen Luhmann-Nachfahren, das sind ja nur eine Handvoll, und die Soziologie im Großen und Ganzen weigert sich, das einfach zuzugeben, Frank. Die weigern sich einfach, die unterliegen einem regelrechten ideologischen Klammergriff, weil sie nämlich sagen, wenn wir das zugeben würden, ja, dann sind ja die ganzen Diskussionen, die wir in den letzten, sagen wir, 100 Jahren geführt haben, dann sind die alle gegenstandslos. Und die Antwort lautet, ja, sind sie. Ja, und dann die nächste Frage, aber dann wissen wir nicht weiter. Antwort, ja, dann wisst ihr nur, das kommt nur deshalb, weil ihr das Zugeständnis verweigert. Wenn man das aber nicht mehr verweigert, dieses Zugeständnis, dann kommst du sehr wohl weiter. Das ist nämlich genau das, was Luhmann nämlich gemacht hat. Der hat nämlich dann eine ganz interessante und sehr voraussetzungsvolle Theorie entwickelt. Aber die weigern sich einfach, weil sie dann sagen, jetzt haben wir ein Kommunikabilitätsproblem, das zuzugeben. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was sozusagen in der Gesellschaft selbst passieren muss, wenn eine Gesellschaft ihr Paradigma wechselt, weil sie nämlich ja nicht nur solche Spezialfragen von akademischen Problemen zugeben müsste, sondern auch alle anderen Dinge beispielsweise. Ne? Also auch in anderen Bereichen müssen Dinge zugegeben werden. Du siehst das ja beispielsweise Demokratie. Was ist der demokratische Staat? Der demokratische Staat ist nichts anderes, so könnte man das verkürzt formulieren, der ist nichts anderes als das Zugeständnis, dass der Staat, die Staatsgewalt, dass die ihre eigenen Widersprüche ja gar nicht verstecken muss. Sie muss die gar nicht verstecken, sie muss die gar nicht durch Krieg führen verdecken, sie muss die gar nicht beiseite schummeln, sondern man kann die einfach zugeben, diese Widersprüche, und das wird dann aufgeteilt, das kommt dann im Parteienstreit zustande, und dann werden eben durch den Parteienstreit diese Widersprüche behandelt. Und genau das war der autoritäre Staat, hat sich geweigert. Das ist, ne? Und der demokratische Staat ist nur das, was dann geschieht, wenn es zugegeben wird, dass dass Staatsgewalt, weil sie Staatsgewalt auf Widersprüchen beruht, und am besten ist, man gibt diese Widersprüche zu. Und schon siehe da, die Welt geht gar nicht unter und siehe da, es die Zivilisation bricht auch nicht zusammen und es ist auch nicht so, dass wir alle krank und faul und dumm werden. Viele schon, aber das hat ja damit nicht zusammen. Also, oder noch ein Beispiel geben, Kunst. Ne? Kunst war ganz lange die Annahme, diese aristotelische Annahme, die hat ganz lange auch noch in der europäischen Kunstgeschichte eine Rolle gespielt, dass man irgendwie so die Natur nachahmt irgendwie. Ne? Und das haben die Künstler, Schritt für Schritt haben die Künstler das abgebaut, aber nee, so ist das überhaupt nicht. Mhm. Und das hat sich dann regelrecht aufgetürmt. Und der letzte Künstler, den ich so kenne und den ich ernst nehme, also einigermaßen ernst nehme, das ist dann eben dieser Joseph Beuys. Da hat sich das aufgedrückt, der hat einfach zugegeben und gesagt, ihr bildet euch ein, ihr seid Künstler. Ne, ihr seid Künstler, ja, aber bitte. Bitte, ja, aber so ein Politiker ist es eben auch nur, oder eben ein Börsenmakler ist auch nur ein Künstler. So, ne, und so. Und dann auf einmal passieren irritierende Dinge, wo man so etwas zugibt, was eben immer verweigert worden ist. Da gibt es sehr viele Beispiele, wo man das durchdiskutieren kann, auch in der Wirtschaft. Wir haben es gegenwärtig beispielsweise mit der Bundeswehr. Sie geben einfach die Bundeswehr, es steht bei uns in der Verfassung mit einfachen klaren Worten geschrieben, die Bundeswehr dient der Landesverteidigung. Dazu soll sie da sein. Wir stellen fest, empirisch, und daran hat auch keiner Zweifel, das Land wird überhaupt nicht angegriffen. Ja, es hat überhaupt gar keinen Angreifer. Es ist so. Das ist tatsächlich. Wir sind die Staaten untereinander sind befriedet und befreundet teilweise. Wozu brauchen wir die Bundeswehr? Das geben die jetzt einfach nicht zu. Und jetzt stehen sie, diese Verlegenheit besteht nur darin, dass sie dann sagen, naja, wenn das eine Armee muss, wenn sie sich auf den Krieg vorbereitet, eben eigentlich auch einen Feind haben. Und wenn sie keinen Feind hat, müsste sie sich irgendeinen beschaffen. Aber genau so können sie nicht reden. Können sie sagen, hoppla, wo kriegen wir eigentlich einen Feind her? Also können sie darüber nicht reden? Und weshalb dann diese Bundeswehr da genau diese Missstände überall haben? Weil sie letztlich die Moral nicht stimuliert kriegen, die Moral der Truppe, weil ihnen letztlich der Grund fehlt für ihr Tun.
Selbstbezüglich, also die rüsten und denken sich aus, also wie ein Feind, der dasselbe hätte, funktionieren würde und rüsten dann sozusagen entsprechend dagegen weiter auf, nicht? Also das heißt, sie stellen sich vor, was würden wir jetzt gegen unsere eigenen Waffen machen? Und damit haben sie also damit setzen sie dann so ein Rüstungswett, Eskalationswett, Spirale in Gang, nicht? Ja, das ist dann auch so ein Selbst. Also das ist ja das Spielchen zwischen der Armee und dem militärisch-industriellen Komplex, die das also sehr gut perfektioniert haben und unglaubliche Gelder absaugen.
Ja, sicher. Ja,
die Schwierigkeit ist eben, dass in dem Moment, wo die Armee sagen würde, ja, wir haben keinen Sinn, uns gibt's nicht, wir lösen uns auf, dann würde Politik auf einmal ganz anders Pflichten oder in Innovation zur Lernzwang kommen, zu gucken, wie macht man das Ganze denn jetzt ganz und gar ohne Armee? Haben wir nicht.
Genau.
Was machen wir jetzt, wenn wir keine Armee hätten? Wie? Dann müsste also im Grunde ein riesiger Schub an Friedensforschung und Friedens- und Konfliktforschung und wie können wir dann handeln oder was haben wir für Möglichkeiten und so weiter, würde dann losgehen. Und diese Fiktion der Armee, die ja eben, ja, wir haben eine Armee, wir brauchen uns nicht weiter darum kümmern, wie wir in der Welt stehen, ne? So, das regeln die dann schon notfalls, nicht? Da merkt man, die können die gar nicht, die wissen es selber nicht. Und dann steht eigentlich die Gesellschaft vor ganz anderen globalen Aufgaben.
Genau.
Und die Staaten, die also die Armeen so finanzieren können, dass die eben schlagkräftig sind, die verpassen diesen Anschluss an diese Entwicklung, nicht? Dass man sich überlegt, was hat Wirtschaft mit Durchsetzung zu tun, was hat Kultur damit zu tun, was hat gewaltfreier Widerstand damit zu tun und sowas alles, nicht?
Aber lass nicht über Armee reden, Andreas, sondern ich wollte noch ein zweites Beispiel nennen. Es wird nicht zugegeben. Das ist die SPD. SPD brauchen wir nicht. SPD hat alle ihre Probleme gelöst. Ja, das kann man sagen. Alle, ne, der Willy Brandt hat das schon, nachdem er als Bundeskanzler zurückgetreten war, er hat das gesagt und er hatte völlig recht. Was hat er gesagt? Was ist der SPD gelungen? Der SPD ist gelungen, dass aus der entrechteten Bevölkerung aus der entrechteten Bevölkerung, der landlosen Bevölkerung, die in den Ballungsgebieten, in den Ballungszentren da zusammengefertigt waren, das aus diesen entrechteten gleichberechtigte Bürger zu machen. Das war der Job der SPD. Und das ist geglückt. Und das war schon vor 40 Jahren geglückt. Und seitdem, dafür wurde die SPD gebraucht, weil genau das verweigert wurde, also die gleichberechtigte, wenn man so Teilhabe an den staatlichen Ressourcen. Und was hat die SPD seit dieser Zeit gemacht? Also seit Helmut Schmidt, was hat sie gemacht? Sie bis dahin, bis in die 60er Jahre hinein, war sie eine Lobbyorganisation. War sie eine Lobbyorganisation ihrer Wähler? Und was ist passiert? Die Funktionärsschicht hat sich sozusagen selbstständig gemacht. Die hat sich selbstständig gemacht und jetzt hat sie sozusagen ihren Einfluss im Staat und damit also ihre Zugriffsmöglichkeiten auf die Staatskasse, die hat sie meistbietend an andere Lobbyinteressen verkauft. Ob das nun alle möglichen Lobbyinteressen sind. Und der Wähler und eine Lobbyorganisation für Wähler, für ihre Wähler, ist die SPD schon lange nicht mehr. Auch hier, die können nicht einfach zugeben. Die SPD können einfach nicht zugeben, dass die SPD jetzt aufgrund ihres Erfolgs überflüssig ist. Und weil sie das nicht zugeben, eiern die da so dumm rum. Das ist so, deshalb machen die so ein trauriges Bild.
Aber ich meine, man könnte ja an der Stelle sagen, okay, wir haben erreicht, jetzt konsolidieren wir und jetzt gucken wir uns in der Gegenwart um, wodurch ist, also sind die Errungenschaften bedroht oder wie können sie weiterentwickelt werden?
Ja,
aber das tun sie eben witzigerweise auch nicht. Ne?
Also nee, sie müssten erstmal zugeben und sagen, hiermit geben wir zu, dass die SPD als sozialdemokratische Partei am Ende ist. Und zwar deshalb nicht, weil sie ist nicht gescheitert, sondern im Gegenteil. Sie ist am Ende, weil sie erfolgreich war. Und wenn sie erfolgreich war, dann heißt das Schluss. Weil jetzt ist das Problem gelöst und Problem gelöst ist. Aber was machen sie? Sie suchen ständig, was macht die SPD inzwischen? Inzwischen macht sie weiter Sozialpolitik, aber für wen? Sozialpolitik, aber für wen war sie ursprünglich mal gedacht? Ja, für die Entrechteten, für die zu kurz gekommenen, für die Armen. Für diejenigen, die nicht an dem Reichtum der Gesellschaft partizipieren durften.
Nee, das war, also ich sehe das noch anders. Also sie waren nicht für die da, sondern die waren die SPD.
Ja,
also,
klar, sicherlich.
Ne, also das heißt also, das waren die Leute, Partei gründeten, die sich ihnen engagierten und so weiter, nicht? Also und heute ist es eher so, wie du es beschreibst, da ist eine Partei, die Organisation besteht, die hat alle Apparate, Geld, was auch immer, ne? Und die sucht jetzt nach Leuten, die sozusagen weiterhin in sie eintreten, ne?
Genau.
So. Und damals war das aber so, dass also die in die Partei eintreten würden, zunächst erstmal die Partei machen mussten.
Genau, richtig, nicht? Das war so.
So, genau, ne? Richtig, ganz also, genau. So, so ist das, nicht? Genau. Ja, ich möchte zurück nochmal auf Lem und die Kosmologie.
Und für wen macht die SPD heute Sozialpolitik? Antwort eben nicht für die Entrechteten, für die Armen und so, sondern für den Mittelstand, nämlich für diejenigen, die Geld haben. Aber das nur in Klammern gesprochen. Also brauche ich hinaus, also jetzt zurück zu der Wissenschaft. Und bei der Wissenschaft ist das eben auch so. Die Soziologen und auch die Physiker, die haben so einen Klammergriff des Ideologischen. Die unterliegen einer Klammergriff der Ideologie. Und dieser Klammergriff, der ist extrem hartnäckig und den kann man auch nicht durch, der wird auch nicht wegdiskutiert und die Befreiung aus einem solchen Klammergriff, also aus den selbsterzeugten ideologischen Zwängen, den kann man nicht, also diese Befreiung kann man nicht predigen, sondern die muss selbst also erforscht werden. Verstehst du? Also es muss selbst eine Art von Aufwand erbracht werden, dass das an Lernaufwand erbracht werden. Erstens, um überhaupt erstmal zu verstehen, dass dieser Klammergriff funktioniert. Und dass man nicht einfach Forderungen stellen kann, sondern ja, man muss arbeiten, wenn man so will, also forschen in dem Fall. Noch ein schönes Beispiel, wo man es auch sehen kann, ist diese ganze ökologische Diskussion. Da wird dann immer gesagt, das sei diese Klimawandel, das sei menschengemacht. Genau damit ist, das ist genau diese ideologische Verblendung. Sie behaupten etwas, dass sich empirisch, überhaupt, davor sich empirisch keinerlei Folgerungen ableiten lassen, die dazu beitragen könnten, die Krise zu lösen. Warum? Wenn man nämlich sagt, das sei von Menschen gemacht, dann müsste man ja sagen, was denn die Menschen tun sollen. Aber die Menschen sind überhaupt nicht erreichbar. Die Mensch, also die Menschen oder die Menschheit oder der Mensch, der ist überhaupt nicht erreichbar. Der hat gar keine Adresse, der hat keine Telefonnummer, den kann man nicht wählen, den kann man nicht abwählen, der Mensch. Und stattdessen schreien sie die Politiker an. Die Politiker sollen doch jetzt mal gefälligst auf das hören, was die Wissenschaftler sagen. Antwort,
nö. Obwohl, ich finde, die sagen schon klar, welche Firmen, welche Verhaltensweisen von
ja, aber das ist, so funktioniert
das alles ja nicht dazu führen, dass also CO2 im Übermaß in die Luft kommt.
Nicht und so diese ganzen Ökologen geben einfach nicht zu, dass sie sozusagen nicht die Besserwisser sind. Das geben die einfach nicht zu. Das Allerschlimmste habe ich gelesen, das, da habe ich wirklich also einen schlechten Tag gehabt, als ich es gelesen hatte. Das ist dieser Harald Leschter, dieser Suppenkasper da, dieser wissenschaftliche Suppenkasper, der hat in einem Interview wörtlich gesagt, das hat mir einen echten schlechten Tag bereitet, da hat er wörtlich gesagt, wir haben kein Wissen, also er meint damit die Wissenschaftler und er meint damit die gesamte Gesellschaft. Wir haben gar kein Wissensproblem, nee, wir haben ein Handlungsproblem. Also damit wollte er sagen, was die Krise angeht, wir wissen eigentlich alles Entscheidende. Wir müssen jetzt nur noch sozusagen das bessere Wissen, das irgendwie geklärt sei, was nicht so ist. Wir müssen das jetzt nur noch durchsetzen.
Und jetzt aber da bin ich, also bin ich unaufgeregter als du, weil ich die also es, wenn man die fragt, die also tatsächlich also diesen Weltbericht machen und also diesen Weltklimabericht zum Beispiel, da merkt man, dass die, dass da unglaublich viel Abwägen ist. Also ich versuche das mal ganz einfach zu beschreiben, wie das in meinem Kopf eben auch sich eingenistet hat. Die forschen an der Erdökologie, nicht sozusagen. So, jetzt stellen verschiedenste Wissenschaften stellen fest, dass da Vektoren darauf zeigen, im Grunde aus ihren Arbeitsergebnissen total unabgesichert, nichts, was sozusagen eindeutig ist. Aber es scheint so, dass da Vektoren dahin zeigen, dass eine Katastrophe absehbar ist. Ne? So. Ja. So, jetzt werden das immer mehr von diesen Vektoren. Ne? Jetzt geht einer und dann fangen sie an, im Eis zu bohren. Dann bohren sie im Meeresgrund. Dann fangen sie an, also die Historiker fangen an und gucken, wie sieht denn das mit dem Baumwachstum über die Jahrhunderte aus und so weiter und so weiter. Und jetzt tragen sie immer mehr kleine Indizien zusammen, die alle kein einheitliches Bild, die immerhin sozusagen so eine Ahnung davon machen, dass nicht nur im schlimmsten Fall, sondern also in einem immer wahrscheinlicheren Fall, also eine Katastrophe absehbar ist. Und an der Stelle müssen die warnen.
Ja, das können sie ja
das,
tun.
Das heißt also, die warnen.
Das ist ja irgendwie problematisch. Das bezweifle ich auch alles gar nicht.
Du greifst sozusagen, sozusagen den Marketing-Trupp an. Ne?
Ja, nun,
der Marketing-Trupp, die Initiativen, die dann sagen, okay, wenn dem so ist, dann muss auch Krach geschlagen werden. Damit wir Krach schlagen können, müssen wir besonders überzeugt auftreten. Damit wir das können, müssen wir den Wahrheitsgehalt ein bisschen nach oben drehen. Und dann verlieren die sich eben in dieser Behauptung, das ist Wissenschaft behauptet, unabweisbar, dass das so ist. Die Wissenschaft aber, die ist bestrebt, diese ganzen kleinen Widersprüche, diese ganzen kleinen Forschungsergebnisse irgendwie zu koordinieren. Und dieser Weltklimabericht, der thematisiert das, diesen Prozess. Ne?
Ja,
und das fand ich also, macht es wieder glaubhaft, weil die Wissenschaft selber eben nicht davon ausgeht, dass es einfach so ist, sondern dass sie daran arbeiten, die Prozesse zu verstehen, die und so weiter.
Also es ist ja nicht so, dass ich Zweifel habe an den Forschungsergebnissen überhaupt. Im Gegenteil, ich glaube eher im Gegenteil. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit spricht eher dafür als dagegen, dass die sich nicht irren. Aber das heißt nicht, weil das ja ganz ja auch arbeitsteilig ist und so weiter. Ja, es ist ja doch sehr viel
unglaublich arbeitsteilig, unglaublich.
Auch sehr viel Manpower dabei und es wird ja auch sehr viel Krebs da investiert. Das glaube ich alles. Also ich glaube nicht, dass die sich irren. Aber daraus geht eben nicht hervor, dass sie aus diesem Grunde das Entscheidende wissen, nämlich die Lösungs. Wie kann man das lösen? Und was können sie dann nämlich machen? Dass sie das nämlich nicht wissen, hängt nämlich damit zusammen, dass sie dann sagen, ja, wir müssen nur Krach schlagen, weil sie nämlich eine normative Vorgabe, an einer normativen Vorgabe keinen Zweifel haben. Das ist der entscheidende Punkt daran, Andreas. Die normative Vorgabe lautet nämlich, und die wird überhaupt nicht überprüft von keinem, auch von den Soziologen, von niemandem, die normative, dass das sozusagen, dass das Handeln dem Wissen entsprechen müsse. Und dafür gibt es keine empirischen, außer der normativen Behauptung und außer der Wiederholung dieser Behauptung und außer der wiederholten Wiederholung gibt es überhaupt nichts.
Aber liegt das nicht nah, wenn man sagt, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kommt da was auf uns zu, das ist also noch nicht völlig begriffen, wir wissen also auch nicht, wie wir sozusagen, wir haben auch keine Absicherung über die Richtigkeit unseres Handelns, aber probieren müssen wir schon mal. Ja, und dann würde ich doch also tatsächlich sagen, also jemand, der da nicht anfängt rumzuprobieren, müssen wir jetzt Windkraft verstärken, müssen wir die Landwirtschaft umstellen, müssen wir da andere Autos und so weiter, um zu gucken, wie funktioniert das. Für mich stellt sich das eher so dar, dass also dem Globus das erste Mal etwas Gemeinsames als Gemeinsames aufgezwungen wird, dass sie nämlich im Grunde merken, die Prozesse, die hier jetzt im Augenblick ablaufen, die gehen uns alle dringend an jeden. Keiner kann sich entziehen. So, und daraus entsteht im Grunde das erste Mal ein Geoengineering-Projekt. Das heißt also, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen oder ihn zu steuern. Das bedeutet, dass irgendwann wird da Macht sein, Mächte sein, die sagen, oh, wir haben es einmal geschafft, jetzt machen wir mal richtig. Ne? So, aber da ist etwas in Gang, was bedeutet, dass die Menschheit, jeder als an Stelle seiner statistischen Existenz, nicht, an dem Rad drehen müssen. Und die Resultante sollte sein, dass also dieses Risiko minimiert wird, ne, runterfährt. Ne? Ja. So. Und das ist aber sozusagen für alle sehr schwer zu handhaben, weil das erste Mal bis zur letzten Klofrau die Leute anfangen müssen, statistisch über sich zu denken.
Ja, aber das geht ja alles.
Also was ich jetzt hier mache, ne, das ist vielleicht irrelevant, aber wenn es viele machen, ne?
Aber so. das ist eben genau diese Stupidität. Also wenn es viele machen. Also du kannst mit deinem Handeln, das wird nicht zugegeben, das ist jetzt genau das ist der Punkt, über den will ich reden. Es wird eben nicht zugegeben. Du kannst mit deinem Handeln nicht auf das Handeln der anderen Einfluss nehmen. Das geht nicht. Warum nicht? Antwort. Entweder hast du die Bereitschaft, dich von mir überzeugen zu lassen. Also wenn du diese Bereitschaft schon mitbringst, dann kann ich dich von etwas überzeugen, so oder so. Aber wenn du diese Bereitschaft mitbringst, dann kann ich dich nur deshalb überzeugen, weil du dabei mitmachst. Und wenn du dabei aber nicht mitmachst, dann lässt du dich mit keinem Mittel von dem überzeugen, was ich sage. Das heißt also, mit meinem Handeln kann ich auf dein Handeln nicht durchgreifen und du andersherum auch nicht.
Aber trotzdem gab es Massenphänomene wie Kreuzzüge, wie. Ja,
das sind soziale Ordnungsmuster. Was? Also noch einmal.
Ja, das ist aber die waren vorher, war kein Kreuzzug da und plötzlich waren
mehrere. Ja, das sind soziale Ordnung. Das ist ja genau die Frage dann, wie kommt soziale Ordnung? Aber es geschieht eben nicht dadurch, dass ich oder du oder wir einfach handeln können. Antwort: Nein, wir können es nicht. Weil ich mit meinem Handeln nicht auf dein Handeln durchgreifen kann. Und du kannst das andersherum auch nicht. Das kannst du nicht.
Du kannst Panik, also Panik ist so genau so ein Ding, nicht? Panik steckt an. Wie funktioniert diese
Ansteckung? Aber das sind soziale Ordnungen. Also auch Panik, das ist ein schönes Beispiel. Das sind soziale Ordnungen. Die werden nicht durch Handeln verursacht. Denn wenn das so wäre, man muss sich die logische Härte gefallen lassen. Wenn das so wäre, dann muss doch irgendjemand mal erklären, und zwar außerhalb moralischer, durch Absehen moralischer Differenzen, mal erklären, warum das denn niemand macht. Dann könnte ich doch einfach sagen, ich handle jetzt vernünftig, und in dem Maße, wie ich jetzt vernünftig handle, könnte ich meine Vernunft auf dich durchsetzen. Klappt aber nicht. Und das liegt nicht daran, dass wir sozusagen, dass du meine Vernunft nicht verstehst, sondern und auch nicht daran, weil wir uns erstmal über Vernunft reden müssen, denn dann müssten wir wieder handeln. Also wenn ich mit meinem Handel auf dein Handeln durchgreifen könnte, dann würde ich es tun. Und dann würdest du es auch tun. Wenn wir es aber täten, ja, wie sollen wir denn dann noch handeln? Wir können nur deshalb handeln, eben weil wir keine Durchgriffsmöglichkeit haben. Das wird in der Zuspitzung, wird das in jedem Krimi erzählt. In der Zuspitzung wird das in jedem Krimi erzählt, oder in beinahe jedem, also mindestens jedem zweiten, dritten Krimi. Da wird dann erzählt, der Verbrecher oder das Opfer oder der Zeuge oder wer auch immer hält dem Detektiv oder dem Kriminalkommissar eine Waffe hin. Der hat aber keine. Und dann wird immer erzählt, die Geschichte, dass jetzt zwar der Täter eine Waffe in der Hand hält, eine Bedrohung ausspricht, aber es wird immer erzählt, das kommt in jedem zweiten, dritten Krimi kommt es vor, dass jetzt der Bedrohte gar keine Angst hat, sondern der hat selbst eine Möglichkeit, sich der Bedrohung zu entziehen, weil er nämlich Nervenstärke beweist. In solchen Szenen wird genau erzählt, in solchen Krimi, wie nämlich die Bedrohung zwar versucht wird, also in dem Fall, ne, aber es wird dann immer erzählt, der Täter ist nervös oder der ist abgelenkt oder er weiß eigentlich gar nicht, wie man mit einer Waffe umgeht oder er traut es sich selber nicht zu oder was auch immer, aber es wird erzählt, dass er zwar die Bedrohung versucht, also durch Waffengewalt, also etwa Handlung zu erzwingen, aber es wird immer auch gezeigt, dass eigentlich der Kriminalist oder der Detektiv oder wer auch immer eine Art von Überlegenheit hat, nämlich weil er nämlich etwas anderes kann. Er kann Nerven behalten oder wie auch
immer. Naja, aber in den USA, reine Anwesenheit von Waffen in großer Menge führt dazu, dass da in den USA ununterbrochen Leute durch Waffengewalt sterben.
Natürlich, also zunächst, es geht um eine Bedrohungssituation. Also hier geht es um eine Machtkommunikation. Die Machtkommunikation heißt, wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann erschieße ich dich. Das ist eine Bedrohung. Deshalb will sozusagen derjenige, der eine Waffe dem anderen entgegenhält, den anderen sagen, zwingen, er will mit seinem Handeln sich auf das Handeln des anderen durchsetzen. Und diese Kriminalgeschichte, die genau das erzählen, wo das nicht klappt, das sind zwar Fiktionen, aber die werden ja nur deshalb als Fiktionen plausibel, eben weil sie versuchen, etwas Realistisches zu erzählen, dass nämlich der eine mit seinem Handeln auch dann nicht, wenn er eine Waffe in der Hand hält, nicht einfach auf das Handeln der anderen durchgreifen kann. Man kann zwar mit der Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass sicher der Grund... Das ist ja der Grund, weshalb Bankräuber beispielsweise immer wieder versuchen. Es gibt sehr viele Ausnahmen, die sagen dann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, kann ich, wenn ich dir eine Waffe vorhalte, dich dazu bringen, etwas Bestimmtes zu tun. Und deshalb versuchen sie es, aber dann machen regelmäßig Bankräuber die Erfahrung, das passiert alle Nase lang, dass die Bankangestellten sich widersetzen auf irgendeine Art und Weise, dass sie sagen, ne, überzeugt mich jetzt irgendwie nicht oder dass sie sich davon nicht so stark erschrecken lassen oder was auch immer. Also und dann kannst du, an diesem Beispiel kannst du sehen, es ist zwar kannst du, wenn du eine sehr große Bedrohungsszenario aufwirfst, einem anderen dazu zwingen, Handlungen, aber das berechtigt nicht die Annahme, dass der eine sich mit seiner dass der eine mit seinem Handeln auf das Handeln der anderen durchgreifen könnte.
Aber außerhalb vom Krimi gibt es genug Momente, wo dann eben doch aus Taktik oder aus sonst was oder aus tatsächlicher Furcht dann eben doch genau so gehandelt wird, wie er es will. Oder natürlich. Also dann, ich will nur darauf hinaus, dass die Erzählung vom Klimawandel in der Welt ist und die Leute immer mehr Indizien finden dafür, dass also in ihrer Umgebung tatsächlich also ein Unsicherheitsfaktor sich realisiert. Nicht? In dem Moment fangen die an, tatsächlich ihr Verhalten zu ändern.
Nein,
zu verändern.
Sie versuchen es irgendwie, aber noch einmal, niemand kann sich auf das Handeln der anderen, denn wenn das so wäre, dann könnte man es ja machen. Es macht aber keiner, weil es mir nicht gelingt.
Es machen ganz viele. Und ja, die gesellschaftliche Ordnung verändert sich so, dass es also logisch wird, sie
begegnen sich gegenseitig mit erhobenen Zeigefingern und sagen, ich weiß schon hier, wo es lang geht. Ich weiß hier alles, aber es ist ja nicht einer, der es sagt, sondern alle sagen es und alle sagen was anderes. Wenn es so wäre, dass man sich mit dem eigenen Handel auf das Handeln der anderen durchsetzen könnte, dann würde das längst passiert sein und dann wären wir nur Ameisen. Aber so genau
die Erfolge seit dem Auftauchen also ökologischen Bewusstseins.
Lass uns aufhören, es ist schon 10 Uhr, ich kann nicht mehr. Und mit solchen ideologischen Diskussionen kommen wir nicht zurecht.
Müssen wir nicht jetzt machen.
Mit solcher ideologischen Widerständigkeit kommen wir jetzt nicht zurecht. Also das ist tatsächlich so. Also lass uns aufhören für heute, aber es war sehr toll. Die neue Kosmologie von Stanislaw Lem ist also wirklich ein Lesetipp für alle diejenigen, die mal ihre Birne ein bisschen durchrütteln wollen.
Vor allen Dingen ist es kurz genug, aber trotzdem, du hast, Klaus, vor uns gesagt, Steinbruch. Ich glaube, das trifft es wirklich, ja. schön, ich freue mich.
Na gut. Also ich wollte die ganze Zeit noch was zur Weltraumfahrt sagen, aber da haben wir uns jetzt verfangen. Also
Dann müssen wir das beim nächsten Mal nochmal besprechen, Andreas. Machen wir irgendwann,
ne? Genau. Ich bin auch auf der SS10 Uhr, ich bin auch müde und wollte ich jetzt nicht noch einbringen. Hatte ich nicht vor. Ja, gut, dann vielen Dank. Also ich habe mich
es ist wie immer
nicht Wissen. Wohlgefühlt, sondern also belebt oder wie auch immer, oder voll mit drin oder nein, toll. Ich finde den Text auch absolut lesenswert und so viel kann man da anknüpfen, dass man also mit diesem kleinen Text sehr lange zu tun haben kann.
Ja, genau. Okay,
bis dann.
Erstmal für heute Abend.
Gut, bis dann. Tschüss.
Gute Nacht. Ciao. Ciao. Tschüss.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.